Ja, ganz herzlich willkommen, die paar, die da sind. Wir haben gerade so ein bisschen darüber geredet. Wir werden jetzt irgendwie doch nochmal eine Diskussion starten müssen. Wir haben jetzt eigentlich alles gemacht, was in der Umfrage genannt wurde. Wir fangen CT an, wir stellen die Materialien früher zur Verfügung. Viel mehr wurde eigentlich nicht gesagt, außer dass es den Podcast gibt. Ich werde jetzt in der nächsten Woche nochmal ein bisschen über die Klausur und eben über den Podcast-Service reden. Nächste Woche ist ganz normale Vorlesung. Und dann den Podcast-Service auch mal probehalber außer Betrieb nehmen, mal schauen, was dann passiert, wenn weiter kein Echo hier kommt. Ja, es geht um Multimedia-Inhalte und deren Beschreibung. Also die Inhalte nicht so sehr, sondern eben wie man die Inhalte beschreiben kann. Multimedia Content Description. Das ist ein ganz eigenes Gebiet, von dem man vielleicht im ersten Moment die Relevanz gar nicht so richtig wahrnimmt. Darüber werde ich ganz am Anfang mal erzählen, was ist denn da eigentlich wichtig dann bei dem ganzen Konzept. Metadaten, Daten, die bloß andere Daten beschreiben. Und werde dann im Wesentlichen verschiedene Standards zu Metadaten vorstellen. Der wichtigste und bekannteste Standard diesbezüglich ist aus der MPEG-Familie, MPEG-7, von dem vielleicht auch noch nicht viele was gehört haben. Aber es gibt eine ganze Menge andere Standards auch, die ich mal kurz erwähnen will. Natürlich kann man da nicht ins Detail gehen dazu. Und zum Schluss hin werde ich ein bisschen versuchen, an Beispielen, an konkreten Beispielen, einen Eindruck davon zu geben, wie nun Systeme funktionieren, die Metadaten über Inhalte automatisch bereitstellen, sodass man dann eben diese Inhalte auch zum Beispiel über Suchfunktionen entsprechend zugänglich machen kann. Dass da jetzt nochmal das Buch über Digital Rights Management steht, ist jetzt eigentlich ein kleiner Zufall. Es ist schon richtig so. In diesem Buch ist einfach ein Kapitel über Metadaten drin, das eine sehr schöne Einführung gibt. Aber natürlich, es kommt auch später noch andere Literatur, gibt es da anderes auch. So. Ja. Was ist das mit den Metadaten? Also das Problem müsste eigentlich jeder kennen, nämlich mit diesem berühmten Unlabeled Videotape Problem, beziehungsweise heutzutage ist es sehr oft ein unbeschriftetes CD-Problem, dass man irgendwelche Datenträger zu Hause rumliegen hat oder auch im Büro, auf denen zu faul war, das zu beschriften, als man was draufgespielt hat und es ist irgendwie ziemlich unklar, was drauf ist. Meistens ist man dann irgendwie auch gar nicht mehr in der Lage, bei dieser Masse von Daten das irgendwie zu rekonstruieren, von wann da was draufgeschrieben worden ist und die Daten sind damit eigentlich fast wertlos. Das Ganze haben wir im Internet natürlich auch, dass an ganz vielen Stellen Daten bereitgestellt werden. Die sind zwar irgendwie leichter zuzugreifen, man kann sie leichter mal anschauen oder anhören, als das bei, also Multimedia-Daten interessieren uns ja, als das jetzt bei Videobändern oder so der Fall wäre. Aber andererseits ist es natürlich noch mal ein ganzes Stück schwieriger, dass die in den verschiedensten Formaten und Varianten, verschiedene Kompressionen und so weiter zur Verfügung stehen. Das heißt, es kann einem doch wieder passieren, dass man dann den entsprechenden Player nicht hat oder das irgendwie unter Rechtemanagement gestellt ist und man nicht berechtigt ist, da reinzuhören. Das heißt, man hat was, wovon man dann letztlich auch nicht so genau weiß, ist das denn der richtige Inhalt. Das Ganze hat natürlich auch noch mit Suche zu tun. Also bei Suche ist es noch schwieriger, wenn ich also einfach global oder in einem großen Verzeichnis nach Inhalten suchen will, ist das auch bei digitalen Inhalten, digitalen Medieninhalten nicht so ganz trivial. Das heißt, in der Medienproduktion muss man eigentlich das machen, was man schon mit den Videobändern auch machen hätte sollen, nämlich sauber zu markieren, also die Labels drauf zu tun, Beschreibungen drauf zu tun. Zum Beispiel, wann ist es aufgenommen, wo ist es aufgenommen, in welchem Format ist es denn und auch die Zusammensetzung von einem größeren Objekt als kleineren vernünftig zu repräsentieren. Wenn man das jetzt überträgt auf die repräsentierte Version dann im Netz, also das mit der Medienproduktion gilt ja für alle Medien, auch wenn man jetzt ein Hörspiel produziert oder Material für einen Film produziert, da wird das sowieso eigentlich gemacht. Wenn Sie es auf dem Internet liegen haben, dann gibt es natürlich noch ein paar Aspekte mehr. Nämlich das eine ist, was ich schon angedeutet habe, Sie suchen nach spezifischen Medien, das heißt Audio- oder Videoinhalte. was heutzutage eigentlich nur über Textsuche so richtig funktioniert und auch nur über Texte, die dem irgendwie beigefügt sind. Also bei YouTube findet man die Videos halt über die Überschrift und über irgendwelche Tags und vielleicht auch Kommentare, die dazu geschrieben sind. Aber eigentlich hat das mit dem Inhalt des Videos selber nichts zu tun. Man kann, wenn man zum bestimmten Thema Videomaterial sucht, dort durchaus davon ausgehen, dass viel Material verloren geht sozusagen oder nicht gefunden wird. Genauso mit so einer Bildersuche, wie es Google ja interessanterweise anbietet. Da wird auch eigentlich nicht der Inhalt des Bildes angeschaut, sondern bloß irgendwelche Stichworte dazu. Und schon diese Stichworte muss es eben zuerst mal geben. Das sind eben schon Metadaten. Komplizierter wird es, wenn wir nun wirklich Identifikationen haben wollen, wenn wir so zum Beispiel den Autor des Bilds haben wollen oder des Videos. Das ist, wie Sie wissen, wenn Sie jetzt bei Google irgendein Bild suchen, ist das völlig unklar eigentlich in allermeisten Fällen, wo es herkommt. Gut, die eingebettete oder einbettende Webseite hat man, aber die Detailinformationen fehlen. Wenn Sie dann innerhalb von dem Medium suchen, was beim Video ja durchaus interessant sein kann, dass man zum Beispiel eine bestimmte Szene innerhalb von dem Video sucht, darüber gibt es eigentlich auch nichts Vernünftiges. Also wenn man zum Beispiel das Nachrichtenmaterial Szenen sucht, in denen eine bestimmte Person, ein Politiker zum Beispiel, auftritt, das könnte extrem hilfreich sein, ist aber auch schwer zu unterstützen. Und wenn Sie nun Medien zusammenbringen wollen, verschiedene, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, Syndikation, zum Beispiel Fotos zu einer Textnachricht einzublenden, da hat man natürlich auch mit Metadaten eigentlich das größte Problem, das dann wirklich zu komponieren ist oder so physikalisch zusammenzusetzen, technisch zusammenzusetzen, ist das geringere Problem dabei. Ja, wenn man nun das ein bisschen systematisch angehen will, dann muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Inhalt. Also ich habe jetzt mal den Begriff Inhalt, Content auf Englisch, so aufgefasst hier, wie er in den meisten Ansätzen zum Thema Metadaten auch aufgefasst wird, nämlich dass Content ein Oberbegriff von zwei anderen Arten von Inhalt ist, nämlich der sogenannten Essenz und der Metadaten. Das heißt, die Metadaten selber sind auch Inhalte und es gibt ja tatsächlich wesentliche Verzeichnisse und Mehrwertdienste, die bloß darin bestehen, Metadaten bereitzustellen. Also zum Beispiel Amazon stellt jetzt einen Katalog von Büchern, ihren Katalog von Büchern als Webservice zur Verfügung. Und allein diese Möglichkeit eben nach der Existenz von einem Buch zu suchen und dann, wenn man das Buch eben wirklich gefunden hat, die entsprechenden Daten, Verlag und Erscheinungsjahr und so weiter zu bekommen, dass man es dann auch bestellen kann, ISBN hoffentlich auch, das sind ja, wichtige Inhalte, deswegen sind Metadaten natürlich auch Inhalt. Die Essenz, das ist klar, das ist wirklich direktes Programmmaterial. Also in unserem Fall interessiert uns insbesondere Audio, Video, Bilder, aber Text natürlich auch. Und was man nicht vergessen darf, ganz wichtige Essenzdaten sind auch Sensordaten. Also Sensordaten, die von irgendwo aufgenommen werden, wenn man zum Beispiel an Wetterstationen denkt, wo man eben, zum Beispiel fortlaufend einen Überblick, man kennt diese Regenradar-Geschichten zum Beispiel, einen Überblick darüber hat, wo es gerade regnet, wo man das zum Beispiel ganz deutlich gemerkt hat, ist im Umfeld von der Nuklearkatastrophe in Fukushima, wo sozusagen alternative Sensornetze aufgebaut worden sind von Privatleuten, die Messstationen aufgebaut haben und die vernetzt haben. Da ist natürlich auch ganz wesentlich, dass man das überhaupt mal bekannt machen kann, dass man weiß, hier gibt es Sensordaten, von welchem Typ sind die, in welchem Bereich sind die und die müssen auch entsprechend natürlich beschrieben werden, damit sie dann in eine größere Datensammlung und eine Visualisierung zum Beispiel einfließen können. Deswegen brauchen wir diese Metadaten und das ist auch wesentlicher Inhalt, also ein Teil vom Inhalt. Und er kann zwei wesentliche Zwecke haben. Das eine ist, die Essenz einfach zu beschreiben, also zum Beispiel zu sagen, das ist ein Nachrichtenvideo vom so und so vielten an dem und dem Ort und da kommen die und die Politiker drin vor. Oder auch Informationen über die Verwendung bekannt zu machen. Da könnte zum Beispiel drinstehen, welche Rechte es gibt. Zum Beispiel, steht unter einer Creative Commons License dieser und jener Art. Oder auch ganz einfach, das ist mit dem und jenem Player abzuspielen, vernünftigerweise, oder man braucht den und den Codec, um das abzuspielen. Das können Informationen über die Verwendung sein, also ganz verschiedener Art. Diese Metadaten können an dem Objekt dranhängen, können sozusagen eingebettet sein in der Essenz. Das geht aber nur mit manchen geeigneten Formaten. Das ist schon mal so ein Problem, dass die meisten Formate, mit denen wir zu tun haben, nur ganz begrenzt Metadaten wirklich sozusagen einzubetten erlauben. Es kann ganz separat gespeichert werden, was gefährlich ist, weil dann die Metadaten von der Essenz oft getrennt werden. Und die logische Konsequenz, was man natürlich an vielen Stellen macht, ist, dass man so Container baut, wenn wir uns auch Standards für anschauen, in denen ich die Essenz und die Metadaten zusammenpacken kann, dass die sozusagen alles seinen Platz da drin findet. Ja, Multimedia-Metadaten, da gibt es eine ganze Menge von Arten einfach. Also eine Art von Metadaten ist zunächst mal das, was rein technisch entsteht. Das heißt die Form, also ist das, in welchem Format ist das aufgenommen? Gut, das sieht man manchmal irgendwie der Dateiendung an, aber zum Beispiel welche Auflösung hat es, welche Farbtiefe hat es. Das sind Dinge, die man einfach dazu wissen muss und an manchen Stellen einfach wesentlich braucht, um zu sagen, kann ich das zum Beispiel in der und der Größe ausdrucken oder anzeigen auf dem Gerät. Dann habe ich schon gesagt, bei Aufnahmen, die wirklich irgendwie eine Aufzeichnung waren, die Zeit, der Ort, das Datum natürlich auch, wann das produziert wurde sozusagen, also aufgenommen wurde, ist ganz wichtig. Und dann kann man natürlich auch technische Parameter, die das Aufnahmegerät liefert, also zum Beispiel Kameras liefern ja Informationen wie die Blendenöffnung, die Belichtungszeit und so weiter, die kann man natürlich auch als Metadaten oder sind Metadaten, die kann man als technische Metadaten abspeichern. Das sind die rein technischen. Die inhaltsbeschreibenden Metadaten, die gibt es auch wieder auf verschiedenen Ebenen, also so ganz strukturiert auf einer ganz hohen Ebene. Wie heißt das Ding bei Musik zum Beispiel, was ist der Komponist, was ist der Künstler, bei Video, was sind die Darsteller? Da kann man vielleicht auch, wenn Sie jetzt an Darsteller denken von Video oder Filmen, gibt es zum Beispiel auch einen Dienst, den vielleicht sehr viele nutzen, der ein reiner Metadatendienst ist fast, das ist das IMDb zum Beispiel, wo man genau diese Informationen, diese strukturierten High-Level-Informationen zunächst mal alle beisammen hat für ein Video. Dann gibt es natürlich unstrukturierte High-Level-Informationen, auch das findet man zum Beispiel in IMDb ganz gut, wo eben eine Zusammenfassung des Inhalts beschrieben drin steht oder beim Bild vielleicht ein kleines Mini-Bildchen, mit dem man das indizieren kann, leicht erkennen kann. Das ist nicht in dem Sinn genau vorgeschrieben, was da drin steht, also auch schwerer zu analysieren natürlich. Und dann gibt es auf einer niedrigen Ebene natürlich eine Menge von Details, die wirklich sozusagen den Inhalt betreffen. Also zum Beispiel, wo sitzt ein bestimmtes Objekt auf dem Bild, an welcher Stelle zeitlich kommt ein bestimmtes Motiv vor. Jetzt beim Video zum Beispiel tritt da eine bestimmte Person auf oder bei Musik kann das auch sein, wo geht irgendwie der Refrain an oder sowas oder die Gesangsstimme. Und natürlich auch solche Dinge bei Audio ganz typisch wie die Tonart, in der das ist, oder das Tempo, wären Dinge, die technisch zum gewissen Grad zu bestimmen sind und wirklich auf einem niedrigen Niveau sozusagen die Inhalte beschreiben. Ja, und natürlich gibt es auch Sachen, die weder rein technische Inhalte sind, technische Metadaten sind, noch den Inhalt beschreiben, wie zum Beispiel die digitalen Rechte, Verwendungsrechte. Oder auch so eine Klassifikation, ist das geheim oder nicht, oder eine Klassifikation ist für Lehrzwecke gedacht oder solche Sachen. Also was einfach die Verwendung ausmacht. Oder auch weitere Hinweise, zum Beispiel Links auf weiterführendes Material. Das Ganze kann entweder automatisch erzeugt werden, das ist praktisch, wenn das so ist, weil da, wenn man das einer Maschine überlassen kann, dann entstehen diese Metadaten wenigstens zuverlässig. Die ganzen technischen Metadaten, die kann man natürlich automatisch erzeugen. Also das ist klar, die Auflösung und Farbtiefe und so weiter, die sind natürlich technisch bekannt bei der Aufnahme, beim Entstehen des Inhalts. Von den Low-Level-Metadaten, also zum Beispiel musikalisches Tempo oder die Durchschnittshelligkeit von einem Bild, die lassen sich bestimmen, die lassen sich berechnen. Also das musikalische Tempo kann man mit Analyse der Energiekonzentration sozusagen über die Zeit, kann man das rauskriegen und dann sagen, so und so viele Beats per Minute, was ja durchaus interessant sein kann, für die Komposition zum Beispiel zu einer Playlist. Wenn man was von externen Datenbanken bezieht, dann ist das prinzipiell möglich. Das heißt, ich kann Metadaten zu einem Objekt, das ich da habe, aus einer Datenbank holen. Meistens diese High-Level-Metadaten, wie zum Beispiel Titel und Komponist und so weiter. Das ist natürlich schon schwieriger, weil ich diesen Zusammenhang herstellen muss zwischen den Inhalten der Datenbank und dem, was ich vorliegen habe. Ich habe so ein Audio-File und möchte wissen, was ist das jetzt eigentlich für ein Lied? Wir werden uns mit Shazam zum Beispiel nachher noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen, was das macht. Das Shazam ist ein Beispiel, wo der Inhalt wirklich analysiert wird und danach sozusagen einen Suchschlüssel für eine Suchinformation für eine Datenbank generiert. Es kann auch sein, dass man sozusagen einen anderen Bezeichner hat, zum Beispiel für CDs, mit denen ich dann die ganze CD nachschauen kann. Also zum Beispiel die Gracenote Database, die Sie bestimmt benutzen, vielleicht nicht unter dem Namen kennen. Das ist die, die zum Beispiel iTunes verwendet, wenn Sie dort eine CD einlesen. Dann kriegen Sie ja angeboten, in allermeisten Fällen, dass die Titel sozusagen automatisch bestimmt werden. Das passiert durch Anfrage auf diese Gracenote-Datenbank. Und Gracenote verwendet, soviel ich weiß, als Schlüssel für die CD, als Bezeichner für die CD, die Signatur der Titellängen auf der CD. Na, die haben ja alle eine bestimmte Laufzeit und dieser Vektor der Laufzeitlängen, der Laufzeiten, ist ein ziemlich eindeutiger oder wahrscheinlich ganz eindeutiger Identifikator und mit dem wird auf die Datenbank zugegriffen. Ja, der unangenehmste Fall ist die händische Behandlung. Das heißt, ich muss das irgendwie hinzufügen. Das ist tatsächlich so, dass es viele Leute gibt, die das heutzutage machen, also insbesondere in so Redaktionen, die Multimedia-Inhalte übers Netz verbreiten, lässt sich das nicht vermeiden, dass man nun irgendwie da, wo es nicht vorhanden ist, eben diese Daten manuell aus irgendwelchen Datenbanken, anderen Quellen, Büchern, was auch immer, zusammenzieht und einträgt. Also bei Fernsehsendern, ich habe zum Beispiel von Arte, habe ich mal mit jemandem gesprochen, der wirklich diesen Job macht, das ist natürlich kein besonders gut bezahlter Job, das sind meistens Praktikanten, die schlicht und ergreifend diese Metadaten bereitstellen, damit die Videoclips eben im Web vernünftig angekündigt werden können oder die Sendungen, die da in der Mediathek sind, dass die Metadaten für so einen automatischen elektronischen Programmführer da sind, alle diese Dinge. Das sind ja alles Sachen, die auf Metadaten basieren und da gehört dann zum Beispiel eine Inhaltszusammenfassung rein und die Länge von dem Ding und von wann es ist und das muss eben jemand manuell unter Umständen zusammentragen. Ja, das Ganze ist nicht ganz so einfach, wo man die Metadaten eigentlich herkriegt. Also an vielen Stellen entstehen Metadaten eigentlich ganz ordentlich und werden dann auch weiter nicht mehr verfolgt, gepflegt, übertragen. Also zum Beispiel JPEG liefert Ihnen sehr brauchbare Metadaten, in denen sogar bei modernen Kameras und Mobilfunkkameras, also Kameras, die in Handys eingebaut sind, da hat man ja oft GPS-Systeme an Bord sozusagen und kann dann auch die Geodaten ablegen zum Beispiel, was ja eine höchst interessante Information sein kann, wenn da ein Gebäude drauf ist und man hat die Koordinaten, dann kann man meistens sehr genau herausfinden, was das für ein Gebäude ist. Trotzdem ist es so, dass diese Daten dann im Lauf der weiteren Weiterverbreitung und des Kopierens in andere Formate sehr schnell verloren gehen. Dann gibt es ein ganz großes Problem, wenn ich das, wie ich gerade gesagt habe, diesen Job habe, Daten manuell hinzuzufügen. Na, wenn ich ein Praktikant bin, der bloß dafür bezahlt wird, dann werde ich den Job natürlich machen. Aber wenn ich das sozusagen selbst direkt keinen Zweck drin sehe oder keinen direkten Nutzen davon sehe, dann werde ich das in der Regel nicht machen. Das heißt, das ist so eine typische Arbeit, so ähnlich wie Dokumentation schreiben beim Programmieren, von der man im ersten Moment nichts hat. Das ist eigentlich alles fertig, wunderbar, und jetzt noch diese ganzen Metadaten zu dokumentieren, irgendwie mit draufzuschreiben, das macht man im Moment nicht und später könnte man es zwar nutzen, aber dann ist es eben auch schon zu spät, da weiß man die vielleicht schon gar nicht mehr. Dann ist es so, dass Metadaten oft inkompatibel sind. Das heißt, man hatte jetzt schon gesehen, es gibt so verschiedene Quellen, die technischen, es gibt die Datenbanken, es gibt die Sachen, die man selbst eingetragen hat und die Programme selber, die Mediendaten selber sind für verschiedene Player und da sind die Metadaten auch wieder verschieden abgelegt. Das heißt, das irgendwie zusammenzuführen, auszutauschen, ist gar nicht so einfach. Und dann haben wir auch schon gesehen, dass es Metadaten ganz verschiedener Art gibt und man muss sich auch mal überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Also einfach alles von diesen verschiedenen Metadatentypen, die ich gerade erwähnt habe, immer zu verarbeiten, ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Weil das Ganze natürlich eine ökonomische Frage ist, lohnt sich das? Also das Aufwand, der da reingesteckt wird, wie zahlt sich das denn letztlich aus? Also es gibt eine ganze Menge offene Fragen bei Metadaten und ein Problem dabei ist natürlich diese Austauschbarkeit. Deswegen hat man schon sehr früh angefangen, darüber nachzudenken, wo man nicht einen Standard für Metadaten braucht. Also ich werde jetzt über MPEG 7, diesen sagen wir klassischen Metadatenstandard, ein bisschen erzählen. Da gibt es auch ein Buch zu MPEG 7, eigentlich das einzige Buch, das mir bekannt ist, das MPEG 7 so im Zusammenhang darstellt. Das ist von 2002, woran man erkennen kann, dass MPEG 7 auch schon eine ganze Zeit existiert. Was man auch an der Stelle so ein bisschen merkt, ist, dass MPEG 7 sehr langsam irgendwie nur aufgenommen wird, also eine jetzt nicht wirklich ein boomender Standard ist. Das ist ganz offensichtlich. Jede Menge Informationen zu MPEG 7 gibt es im Netz. Ich habe drei wichtige Adressen angegeben. Das eine ist chiarilione.org. Habe ja schon erzählt von den Chiariliones, die also der Leonardo Chiarilione ist ja der Chef der MPEG-Gruppe und dort stehen die Standards selber. In Österreich gibt es das Joanneum, ein Forschungsinstitut, das eine eigene Gruppe zu MPEG 7 hat, die auch viel über das MPEG 7 im Netz stehen haben. Und Multimedia Metadata Info ist unter anderem über MPEG 7, ganz allgemein über Multimedia Metadaten, so eine Community, die da Nachrichten, Informationen austauscht. So. Auch ab und zu mal interessant, wenn man sich auf einen neuen Stand bringen will, was es da so alles gibt. Ja, also MPEG 7 kommt von dieser MPEG-Gruppe, Moving Picture Experts Group, die also eine gemeinsame Arbeitsgruppe der ISO, der Internationalen Standardorganisation, und der IEC, also diesem International Electrotechnical Committee, ist. Deswegen hat es auch so verschiedene Namen, also einen ISO-Arbeitsgruppennamen, einen IEC-Arbeitsgruppennamen und dieses Joint Technical Committee. Das ist die gleiche, die MP3 natürlich standardisiert hat, die gleiche Gruppe. Die haben die Version 1 schon in den Jahren 96 bis 2001 entwickelt und seit 2002 ist der Standard fertig. Ich habe schon gesagt, Aufnahme in der Praxis ist sehr gering. Vorwiegend in Forschungs- und Open-Source-Projekten wird das eingesetzt. Aber man kann schon feststellen, dass an vielen Stellen, wo Leute einfach irgendwie Metadaten ablegen müssen, dass sie dann, wenn sowieso irgendein Format zu wählen ist, oft auf das MPEG 7 sozusagen als Rahmen zurückgreifen. Also ich denke, mittelfristig wird man das schon immer wieder mal sehen und es ist einfach auch ja, notwendig, das zu wissen, dass man eben auch auf den Standard zugreift, wenn man selber mal das Problem hat. Das MPEG 7 ist ein sehr generischer Standard, das steht dort oben, also soll Multimedia-Inhalte beschreiben, sodass es maschinell verarbeitbar ist. Es geht nicht um eine spezielle Anwendung, sondern es soll einen möglichst breiten Anwendungsbereich umfassen. Das sieht man dann gleich an so konkreten Beispielen, dass die eine Menge Fantasie walten haben lassen, was man denn alles theoretisch im Idealfall mit Metadaten anfangen könnte. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das MPEG 7 so ein bisschen vorsichtig angefasst wird, weil man dann sozusagen mit dem einen Element MPEG 7 gleich so eine ganze Welt an Möglichkeiten hat. Aber es ist auch für ganz praktische, simple Zwecke zu verwenden. Was da drin steckt, ist, wie bei MPEG üblich, verschiedene einzelne Teile. Und zunächst mal naheliegend wäre natürlich MPEG 7 Visual, MPEG 7 Audio und bestimmte Beschreibungsschemata, die man dafür verwenden kann. Es geht aber noch weiter, weil das, wie gesagt, ein sehr generisches System ist, dass es also eine Metasprache wieder für die Metadaten gibt, nämlich diese Description Definition Language, DDL, in der Deskriptoren beschrieben werden. Und das ist so die Syntax, die man sich gewöhnen muss. Ein Deskriptor beschreibt eine bestimmte Eigenschaft, ein sogenanntes Feature eines Medienobjekts, das heißt ein Metadatenelement. Ein Beschreibungsschema, ein Description Scheme, beschreibt eine Kombination sozusagen von einzelnen Komponenten, die Deskriptoren oder wieder solche Schemata sein können. Und sowohl die Deskriptoren als auch diese Deskriptoren-Schemata schreibt man in so einer XML-Sprache, die DDL. Das DDL ist im Wesentlichen basiert auf XML-Schema, ist also alles schön kompatibel mit dem XML-Standard. Es sind allerdings ein paar Hinzufügungen zum XML-Schema passiert. Also ein Beispiel dafür ist, man braucht an vielen Stellen viele numerische Daten. Wenn man jetzt irgendwie in Bildern oder Audio irgendwelche Stellen beschreiben will, zum Beispiel in einem Bild und in temporal auch in Video, dann brauche ich natürlich Koordinaten, ich brauche Zeitstempel. Wenn ich irgendwie beschreiben will, an welcher Position welche Spektralverteilung in einem Audio-File ist, dann brauche ich noch viel mehr Daten, brauche ich noch Gleitkommadaten. Dementsprechend sind so Matrizen und Vektoren von Zahlen zum Beispiel zu dem XML-Schema dazugenommen worden. Es ist aber mit XML-Schema ansonsten kompatibel und die Beschreibungen sind auch alle in XML. Die Anwendungen sind eigentlich gigantisch, wenn man sich das überlegt. Also wir denken jetzt im Moment mal an so simple Sachen wie ein Videoarchiv, aber auch so ein Videoarchiv kann in verschiedensten Bereichen verwendet werden. Also denken wir mal an die Architektur zum Beispiel oder Innenarchitektur. Dort kann natürlich ein Archiv von Bildern, wahrscheinlich nicht so sehr Videos, aber von Bildern, eine extrem große Hilfe sein, wo ich einfach, wenn das wirklich sehr gut beschrieben ist, wo ich nach Ideen suchen kann. Was kann ich denn zum Beispiel mit einem kleinen Raum, mit nur einem Fenster oder sowas, kann ich mit dem anfangen, in dem Sinn, wenn die Metadaten entsprechend gut sind. Im Fernsehen, das haben wir uns schon angeschaut, das ist klar, dass es eingesetzt wird. In Museen ist es auch klar, dass da gibt es schon immer Kataloge und das ist natürlich, wäre sinnvoll, die auf MPEG 7 zu betreiben. Bibliotheken genauso, das ist ganz klar. In der Erziehung, also bei Multimedia-Lernen, Lerneinheiten, Videos, die jetzt irgendwas erklären, sei es irgendwie ein kleiner Vortrag über irgendwas in der Mathematik bis hin zu einem zu irgendwie Aufnahmen aus der Biologie über Live-Aufnahmen von irgendwelchen Tieren, hängt natürlich in seiner Brauchbarkeit davon ab, dass das entsprechend beschrieben ist und man es dann auch wiederfinden kann. Ja, ich gehe nicht alles durch, aber zum Beispiel im kriminalistischen Bereich ist es natürlich total spannend, mit Metadaten zu arbeiten, Bildmaterial schnell zugreifen zu können, zum Beispiel mit Gesichtserkennungshilfsmitteln sind auch Metadaten natürlich. Journalismus, also wenn jetzt der Herr Lindner zurücktritt, dass man dann ganz schnell als Fernsehsender oder als Journalist darauf zugreifen kann, wo hat denn der in der letzten Zeit oder gerade vielleicht in der Vergangenheit irgendwie mal was gesagt und dann eben vielleicht auch ein spannendes Zitat der jetzigen Situation gegenüberstellen kann. Vielleicht ein bisschen was Ungewöhnliches, Kartografie oder ökologische Anwendungen, wo es darum geht, irgendwelche Sensordaten oder auch Kartenaufnahmen, vom, zum Beispiel Satellitenaufnahmen, vernünftig weiterzuverarbeiten. Auch da ist es natürlich ganz wichtig, dass man verschiedenste Objekte miteinander in Deckung bringen kann, dass man eben zum Beispiel weiß, wo ist ein bestimmtes Ereignis gewesen, nach Koordinaten das auf eine Karte bringen kann, bestimmte Sensordaten auch auf die Karte legen kann und das dann zusammenbringen kann. Das ist auch ein Metadatenproblem, wo man MPEG 7 einsetzen könnte. Oder natürlich auch in der Überwachung, also im einfachsten Fall zum Beispiel Verkehrsüberwachung. Da habe ich auch jede Menge sozusagen Sensordaten von Verkehrskameras und muss irgendwie beschreiben, von wann die sind, an welcher Stelle und auch vielleicht wie stark der Verkehrsfluss ist, um die entsprechend auf die gezielt auf die Stellen zugreifen zu können, wo viel los ist. Ja, ich habe gesagt, die verwenden ziemlich viel Fantasie. Das sind ein paar Beispiele aus dem MPEG 7 Overview, aus dem Standard tatsächlich, was sich die Autoren von MPEG 7 vorstellen, dass man im Idealfall machen kann. Also zum Beispiel, ich kann Musik dadurch suchen, indem ich auf einer Klaviertastatur einfach ein paar Noten spiele, also eine Melodie spiele und dann kriege ich vielleicht tatsächlich die Musikstücke, in denen diese Melodie oder eine ähnliche Melodie vorkommt, oder auch vielleicht Bilder, die irgendwie dazu passen, die zur Stimmung der Melodie passen. Also wie gesagt, es ist ziemlich fantasievoll. Ich kann zum Beispiel nach Bildern suchen, zum Beispiel nach Logos, indem ich eine grobe Skizze mache, also indem ich mit der Maus oder mit einem Stift auf dem Grafiktablett oder auf dem Touchscreen einfach eine skizziere. Ich habe irgendwas, was ein Quadrat ist mit einem Punkt in der Mitte. Gibt es denn irgendwelche Logos, die das können? Ich kann natürlich auch zum Beispiel Farbmuster reingeben. Da gibt es ja durchaus inzwischen schon Webdienste, die das probieren. Ich denke, Stylite geht so ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, ich will jetzt einfach Sachen in Rosa haben oder so. Das kann man auch entsprechend spezifischer machen und ganz gezielt nach diesen Dingen suchen. Mit den zeitlichen und räumlichen Beziehungen in Multimedia-Objekten, das ist hier sehr abstrakt beschrieben, da haben wir gleich konkrete Beispiele dazu. Also zum Beispiel, ich suche Videoaufnahmen, in denen Schweinsteiger ein Tor schießt. Ja? Also wäre zum Beispiel so eine relativ high-level-semantische Frage. Da unten noch das Letzte vielleicht. Ich habe eine Aufnahme zum Beispiel von einem Sänger, sagen wir Pavarotti, und ich will aus dieser Aufnahme zunächst mal vielleicht den Pavarotti selber rauskriegen. Vielleicht weiß ich das vorher gar nicht, dass das der ist. Also die Identität, seine Aufnahmen, Videoclips und Fotos dazu. Das wäre so ein Beispiel. Wobei, wenn man jetzt mal den Pavarotti hat, das Letzte ja dann gar nicht mehr so schwer zu realisieren ist. Okay, ich habe schon gesagt, was ein Feature ist. Das ist hier nochmal sauber definiert in einer sehr allgemeinen Art und Weise. Das heißt, das ist eine Eigenschaft, die für irgendjemand von Bedeutung ist. Wie gesagt, sehr allgemein. Es kann eben von sehr semantischen bis zu sehr technischen Features gehen. Das muss man irgendwie repräsentieren, also eine Syntax angeben. Das sind die Deskriptoren. Und die müssen auch eine genau definierte Semantik haben, was bei Worten schwierig ist, aber bei den technischen Features natürlich sehr wohl genau angegeben kann, werden kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass ein Feature verschiedene Repräsentationen haben kann. Das kennen wir auch schon seit ewigen Zeiten. Eine Zahl gibt es im Binärsystem und im Dezimalsystem. Und genauso kann natürlich das Tempo von einem Musikstück in ganz verschiedenen Arten repräsentiert werden, durch ein Bild zum Beispiel oder durch einfach eine schlichte Zahl über die Beats per Minute. Und ein Wert, ein Deskriptorenwert, ist dann eben natürlich einfach eine Instanz. Also so ein Deskriptor ist quasi wie eine Klasse, Datentyp, und ein Deskriptorwert ist dann halt eine konkrete Instanz davon. Und so ein Beschreibungsschema, haben wir auch schon gesagt, das ist eine Zusammensetzung aus Deskriptoren und Beschreibungsschemata. Und eine Instanz von dem Beschreibungsschema, das ist dann eine Description. Das ist nochmal so ein bisschen in ja nicht ganz UML, aber so ähnlichen grafischen Darstellungen zusammengebaut. Es gibt also diese Beschreibungsschemata, die rekursiv wieder Beschreibungsschemata enthalten können, und da hängen am Ende irgendwie Deskriptoren dran. Dann gibt es diese Description Definition Language, in der ich diese Beschreibungsschemata definieren kann. Und dann kann es auch noch Deskriptoren geben, die nicht aus dem Standard kommen und die man dann einfach, Moment, da muss man sagen, es gibt welche, die in dem Standard definiert sind, die Beschreibungsschemata. Im Standard steht auch eine Definition über das in der DDL drin dafür, aber braucht man eigentlich nicht, weil es Standard ist eben. Also für Audio, Video gibt es eine Standardbeschreibung. Und es gibt aber welche, die ich mir neu dazu mache. Also neue Deskriptoren und Beschreibungsschemata, die ich in der DDL dazu definiere. Das war jetzt alles ein bisschen abstrakt. Jetzt gehen wir mal auf eine ganz konkrete Ebene und schauen mal an, was das jetzt heißt. Ich habe gerade gesagt, es gibt vordefinierte Deskriptoren für Multimedia in MPEG 7. Zum Beispiel für Audio. Die Strukturen, die man da benutzt, habe ich auch vorher schon angedeutet, sind Zahlen im Wesentlichen. Das heißt, es ist entweder ein reiner Zahlwert oder eine Folge von Zahlen, das ist ein Vektor. Und in dem MPEG 7 Audio Framework stehen zum Beispiel diese Basisdeskriptoren, also Repräsentationen von Features drin, mit denen man arbeiten kann. Ich greife mir jetzt mal eins davon raus, nämlich das Basic Spectral, wenn man es ganz gut vielleicht verstehen kann. Da geht es um die letztlich Frequenzanalyse von dem Ton. Das heißt, man hat zunächst mein Audio Spectrum, ist das Wesentliche. Also man hat die tatsächliche Verteilung auf die verschiedenen Frequenzbänder in einem bestimmten Raster natürlich, also eine bestimmte Breite von den Frequenzbändern. Das nennt man Audio Spectrum Envelope, das ist das gesamte Spektrum. Jetzt ist natürlich das gesamte Spektrum alleine schon oft zu viel Information. Also wenn ich nach bestimmten Dingen suchen will, dann hilft mir das auch nichts, wenn ich, auch wenn es der Durchschnitt über einen bestimmten Abschnitt des Musikstücks ist, wenn ich das gesamte Spektrum habe, das sagt mir irgendwie nicht viel. Interessant ist, liegt es zum Beispiel in dem hohen oder im niedrigen Frequenzband stärker? Also ist das ein, insgesamt sozusagen hoher oder niedriger Ton an, in dem Abschnitt, den ich gerade anschaue. Deswegen gibt es dieses Centroid, Audio Spectrum Centroid, das gibt sozusagen den energetischen Schwerpunkt, wo die Energie sich in dem Frequenzband konzentriert. Und Audio Spectrum Spread gibt quasi eine Aussage über die Verteilung, also wie flach ist es oder wie entsprechend konzentriert. Und die Flatness ist im Prinzip so etwas Ähnliches, also wie rein ist sozusagen das, was wir in dem Centroid drin haben. Also im Prinzip kann ich damit schon mit diesen abgeleiteten Deskriptoren eben besonders gezielt suchen nach bestimmten Dingen. Also die könnte man natürlich alle aus dem Audiospektrum direkt ableiten. Und Sie sehen, es gibt also eine ganze Menge andere Sachen, wie zum Beispiel die harmonische Analyse, hier, also Obertöne oder Harmonicity, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, was das wirklich alles im Detail ist. Das waren die Low-Level-Deskriptoren am Beispiel Audio. Jetzt gibt es noch High-Level-Deskriptoren. Da gibt es eine Audiosignatur, die letztlich sowas wie einen Fingerprint aus einem ganzen längeren Musikstück abzuleiten versucht, mit dem man eine Chance hat, dass, wenn man den gleichen Prozess mit einem anderen Audiosignal macht, dass das ähnlich ist, dass man damit Audioinhalte identifizieren kann. Da werde ich dann gleich konkreter noch mal ein bisschen am Beispiel von Shazam erklären, wie sowas denn überhaupt funktionieren kann. Klangfarbe von musikalischen Instrumenten gibt es vordefinierte Deskriptoren dafür. Es gibt Deskriptoren für die Beschreibung von Melodien, also wirklich Melodien im Sinn von Folgen von Tönen, sodass ich dann zum Beispiel durch Vorspielen von der gleichen Melodie nach einem Musikstück suchen kann. Wenn jemand Lust hat, das auszuprobieren, das ist gut versteckt, aber immer noch funktionsfähig. In dem Online-Musikdienst musicline.de ist ein Query by Humming Interface versteckt bereitgestellt, das von dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Also die URL, ich habe sie gerade wieder ausprobiert, funktioniert noch. Wenn Sie dorthin gehen, dann wird ein Java-Applet gestartet, dem Sie was vorsummen können und der dann das dann in der Musicline-Datenbank nach Musikstücken sucht, die die gesummte Melodie enthalten. Das ist durchaus innerhalb gewisser Grenzen, aber durchaus funktionsfähig. Dann gibt es generell Tonerkennung und Tonindexierung, gibt es eine Menge von Dingen, die jetzt für uns wahrscheinlich gar nicht so häufig verwendet werden. Was häufiger verwendet wird, ist Sprache, gesprochene Sprache. Und da gibt es natürlich automatische Spracherkennung und tatsächlich enthält der MPEG-7-Standard genauso auch ein Format, in dem ich die Ergebnisse von so einem Spracherkenner ablegen kann, der typischerweise nicht einfach direkt sagt, das ist der und der Text, sondern der bestimmte Phoneme mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erkannt hat und auch diese Rohdaten, die Phoneme mit ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeit kann man in dem MPEG-7 ablegen. Jetzt ist ein Multimedia-Stück natürlich oder Multimedia-Datenobjekt was relativ Komplexes. Wenn man vorher schon gesehen hat, zum Beispiel Spektralanalyse von Audiosignal, also die Frequenzbänder, Verteilung des Tons auf die Frequenzbänder, das kommt natürlich darauf an, ob ich das jetzt für einen winzig kurzen Moment sozusagen, eine Sample-Länge mache, was zunächst mal Sinn macht, oder ob ich versuche, das irgendwie im Durchschnitt über eine längere Zeit auszurechnen. Das heißt, ich habe zunächst mal immer die Frage, wie ist das denn zerlegt sozusagen in Bestandteile, so ein größeres audiovisuelles Content-Item, wie es hier heißt. Und man sieht hier, da gibt es Segmente und Regionen, die beschrieben werden können. Auch dafür gibt MPEG-7 einen Standard vor. Ich kann also im Standbild eine bestimmte Region beschreiben, räumlich. Ich kann im Video eine Region beschreiben oder ein Segment beschreiben, zeitlich. Ich kann sogar eine in einem Video sich bewegende Region beschreiben, das heißt, die ist räumlich und zeitlich. Und das Ganze kann ich bei Audio machen, wo ich natürlich auch nur zeitliche Abschnitte habe. Und das Ganze gibt es auch noch für 3D und in Kombination, was vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig ist. Wesentlich dabei ist, so ein Segment kann durchaus komplex sein und muss nicht zusammenhängend sein. Also das da oben ist so das einfachste Segment, das einem einfällt. Wir haben also irgendwie eine Audioaufnahme und da geht es von einer bestimmten Zeit zu einer anderen Zeit, ein Segment. Oder bei Bildern haben wir halt irgendwie eine Region, die jetzt in dem Fall sogar durch eine Kurve sozusagen beschrieben ist, also nicht jetzt irgendwie ein Rechteck oder so. Hier haben Sie unten die komplexeren Fälle. Das ist ein Segment, obwohl es aus drei Teilen besteht. Die sind zu einem Segment zusammengefasst und dazwischen gibt es Lücken. Kann man sich durchaus vorstellen, dass es eben, denken Sie mal an ein Video zum Beispiel, dass da zwei Segmente gibt, die sozusagen übereinander gelegt sind, aber sich abwechseln. Also ich habe zum Beispiel zwei Handlungsstränge, das gibt es ja oft, dass man irgendwie einen Schauplatz und einen zweiten Schauplatz hat, von dem gefilmt wird. Und ich kann einfach das gesamte Video von dem einen Schauplatz als ein Segment auffassen, zum Beispiel in MPEG-7 als solches darstellen. Und genauso kann ich ein Objekt, das vorkommt, von dem vielleicht irgendwie Teile verdeckt sind in dem Bild, kann ich auch als ein Segment auffassen. Da macht es natürlich sehr großen Sinn, dass das, was zunächst mal als Komponenten, als grafische Komponenten da ist, dass man das zusammenfasst zu einem Segment. Also das eine, Segmente können aus mehreren Teilen bestehen. Das zweite ist, Segmente können selber zusammengesetzt sein. Das heißt, ich kann ein Segment in mehrere Untersegmente, das jetzt in der Zeit zum Beispiel, aufteilen. Es können dazwischen Lücken bestehen und es kann theoretisch auch Überlappungen geben zwischen denen. Also das hier unten ist der extremste Fall. Sie haben also ein Segment, das selber eine Lücke enthält. Es enthält mehrere Untersegmente. Zwischen den Untersegmenten besteht eine Lücke, die nicht die gleiche ist wie in dem Vatersegment und bestimmte Untersegmente überlappen sich. Das ist alles prinzipiell vorgesehen und möglich, wird man auch in voller Allgemeinheit brauchen. Ja, also ganz konkretes Beispiel hier, das wäre also jetzt zum Beispiel so ein Nachrichtensprecher oder eine Sprecherin in dem Fall. Da heißt es immer SR, da unten ist die Erklärung, also eine Standbildregion, Still Region, die hier zerlegt wird. Ganz oben an dem Gesamtbild wird man natürlich andere Mediendaten mit dranhängen, also zum Beispiel von wann ist das und eine textuelle Beschreibung und sowas. Man kann vielleicht schon das Farbhistogramm zum Beispiel dazu tun, Texturen. Und das wird jetzt zerlegt in den Hintergrund und die Sprecherin. Der Hintergrund kann auch wieder mit zum Beispiel Farbhistogramm beschrieben werden und textuell beschrieben werden. Den Hintergrund könnte man auch wieder weiter zerlegen in das Bild, das dort im Hintergrund ist und den Rest. Beziehungsweise uns interessiert wahrscheinlich nur dieses Bild, der Rest ist halt einfach langweilige Wand, von der werden wir vielleicht nichts mehr weiter speichern. Von der Sprecherin, die kann man weiter zerpflücken, wenn man will, in Körperteile jetzt zum Beispiel in ihre Jacke, in ihren Kopf, in ihre Haare und dort eben auch jeweils zum Beispiel Farbhistogramme anlegen. Das heißt, dass man in dem Extremfall dann zum Beispiel nach Nachrichtensendungen mit schwarzhaarigen Sprecherinnen suchen könnte oder sowas. Also so muss man sich das vorstellen, dass diese Zerlegung von Mediendaten angedacht ist. Und man sieht schon, es ist einfach ein sehr komplexes und sehr mächtiges Hilfsmittel. Es ist nicht wirklich schwer zu verstehen eigentlich, aber wirklich anzuwenden geht das eigentlich nur, wenn man mit automatischen Methoden dran geht. Also das von Hand zu machen, ist natürlich extrem schwer vorstellbar. Ja, diese Inhalte, haben wir jetzt gerade so eine Segmentzerlegung in der hierarchischen Form gesehen. Das kann auch noch eine andere beliebige Struktur geben. Also ich kann einfach zwischen Segmenten, die in irgendeinem Multimedia-Objekt da sind, verschiedenste Beziehungen ablegen, die ich mir selber definieren kann, aber es sind auch ziemlich viele schon definiert. Also zum Beispiel, zwei Sachen sind das Gleiche, die man auf zwei Bildern sieht. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ich eine Figur, ein Objekt auf zwei verschiedenen Perspektiven habe, dass ich sagen kann, die sind gleich oder zwei Dinge zusammengeben, was anderes. räumlich kann ich wirklich ablegen in so einer MPEG-7-Datenstruktur. Das ist nördlich von was anderem, das ist südlich von was anderem, das ist oberhalb von was anderem, das ist unterhalb von was anderem. Zeitlich kann ich sagen, etwas geht, kommt vor was anderem, kommt danach, ist gleichzeitig, überlappt sich, solche Dinge, geht gemeinsam an, hört gemeinsam auf. Also eine ganze Vielzahl von vordefinierten Relationen, die Sie auch, wie gesagt, noch erweitern können, wenn Sie das brauchen. Und die es auch umgekehrt sozusagen gibt. Ja, das wäre wieder ein konkretes Beispiel. Ich habe vorher schon von dem Schweinsteiger geredet. Also Videosegmentation mit Bewegtbildregionen. Das heißt, wir haben im Prinzip einen Ausschnitt aus einem Fußballspiel und da ist also irgendwo zuerst mal so eine vorbereitende Szene und dann tatsächlich die Torszene, was man daran merkt, dass dieses runde Objekt in dem viereckigen Objekt da drin ist. Das heißt, wir haben verschiedene Objekte, die wir in dem Bild erkennen können oder beschreiben, nämlich das Tor natürlich, und die sind hier so mit weißen Kästchen markiert, verschiedene Spieler und den Ball natürlich. Und in verschiedenen Frames unseres Videos sind die Dinge an verschiedenen Stellen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel für dieses Videosegment da oben, das Dribble und Kick heißt, sieht man hier Ball, Spieler und den Torwart. Also das sind jetzt zwei Spieler, der eine ist der Torwart, der andere ist der angreifende Spieler. Und man kann jetzt solche Sachen sagen, wie der Spieler hier ist ganz nah an seinem Ball, ne? Ist close to, und der Torwart ist rechts auf dem Bild vom Spieler, was übrigens schon ein bisschen schwierig ist, weil wenn das zusammenbringen will mit Aufnahmen aus der anderen Richtung, dann passt das natürlich schon wieder nicht mehr. Und dort unten ist die Torszene selber, wo also ganz wesentlich ist, der Ball bewegt sich auf das Tor zu, der Torwart ist links vom Spieler und ganz wesentlich ist, dass dieser Spieler der gleiche ist, den wir in der anderen Szene haben, das heißt, dass der hier der gleiche ist wie der. Und dass der Torwart auch der gleiche ist, den wir da vorne gesehen haben, der also hier dummerweise deutlich neben dem Ball steht. Das ist natürlich ideal, wenn man sowas anlegen kann. Es setzt dann quasi eine komplette inhaltliche Analyse dieser Sportszenen voraus oder schafft die, kann man auch sagen. Und in dem Moment, wo man sowas natürlich wirklich hat, diese Ablage, diese Repräsentation, das zum Beispiel in der Datenbank alles drin liegen hat, kann man sich natürlich die tollsten Recherchemöglichkeiten vorstellen, die natürlich ausgesprochen interessant sind. Das technische Problem ist, die zu erzeugen, aber auch da gibt es durchaus Systeme, werde ich noch ein bisschen berichten, die schon versuchen, das in gewissem Grad automatisch zu machen. Man kann sozusagen noch eine Ebene in der Abstraktion oder vielleicht in der Erzählebene höher bringen, indem man diese sogenannte narrative Welt zu einem audiovisuellen Ereignis erzeugt, in dem wirklich Semantik sozusagen beschrieben wird. Das heißt, was sind denn für Objekte da, in welchen Beziehungen bestehen die zueinander? Das wäre also jetzt ein konkretes Beispiel, wo man sagt, hier ist ein Klavierspieler und auch noch der Lehrer vielleicht von dem Klavierspieler und die werden jetzt in so eine semantische Welt quasi übertragen. Wir kennen deren Namen, wir wissen, dass das ein Klavier ist und wir haben dann Beschreibungsformen obendrauf, die sagen zum Beispiel, wann war das, zu welcher Zeit, wer war am gleichen Ort sozusagen. Und nachdem ich diese Begriffswelt erweitern kann, kann ich mir sozusagen meine eigene Begriffswelt für einen bestimmten Anwendungsbereich erzeugen und damit arbeiten. Vielleicht konkreter nochmal, wenn man jetzt an so eine Nachrichtenszene denkt, sieht man schon, dass das alles eine ganze Zeit her ist, dass da zum Beispiel der Clinton-Prozess drin vorkommt, was irgendwie schon eine ganze Zeit her ist. Aber Sie haben die Segmentierung einerseits der Nachrichtensendung, so wie wir das vorher angeschaut haben, in Segmente und Subsegmente und andererseits hier so eine semantische Welt, wo man eben sagt, hier Nachrichtenbestandteile, internationale Nachrichten, nationale Nachrichten und wirklich die Headlines von den Nachrichten mit sowas wie Politikernamen, das muss man sich unter so einer narrativen Welt eigentlich vorstellen, also eine Datenbank quasi von Begriffen, eine Struktur von Begriffen, mit denen die einzelnen Szenen sozusagen in Verbindung gesetzt werden. Das ist sozusagen das Idealziel natürlich jetzt für die Archivierung, metadatenmäßige Aufbereitung von solchen Multimedia-Inhalten. Ich gehe noch ein ganz kleines bisschen in andere Standards rein, jetzt noch mehr über MPEG 7 zu erzählen, ist vielleicht, könnte man stundenlang machen, aber ja, gerne. Ja, da gibt es beides. Also wenn die, im Prinzip zählen die schon Metadaten, ja. Also das ist genauso ein bisschen wie bei den Figuren, die in dem Film auftreten. Wenn man sie sozusagen separat hat als Text, dann sind sie auf jeden Fall ganz leicht zu erkennende Metadaten. Oft kann man die ja austauschen. Das sind ja bei vielen der Ablageformaten, auch MPEG-Ablageformaten, separat da. Kennt man von der Blu-ray oder so. Wenn sie im Bild sind, kann man sie ja auch noch extrahieren durch Schrifterkennung. Und auch dann kann man sie als Metadaten behandeln. Man könnte sie natürlich auch einfach, also denken wir mal an irgendwelche exotischen Schriften, die nicht so einfach zu erkennen sind, kann man sie auch einfach als Bestandteil der Essenz sehen. Wird sicher auch in manchen Fällen gemacht. Aber prinzipiell fallen sie unter Metadaten und soviel ich weiß, hat MPEG 7 auch eine spezielle Kategorie für die Untertitel, dass man die eben anhängen kann an Bilder und Video. Ja, was gibt es denn noch alles? Ich habe jetzt so viel über XML erzählt, XML auch, aber über MPEG 7 erzählt, was letztlich in XML abgelegt wird. Ich will nicht die einzelnen Standards jetzt im Detail durchgehen, weil das, wie gesagt, ein bisschen ja, einfach Stichpunktlisten sind, aber einfach sagen, wie groß sozusagen der Bereich von Firmen und Organisationen ist, die sich da engagieren. Also wenn man zum Beispiel kennt aus der Webtechnologie, ist die Universität von Dublin in Ohio, die den Dublin Core Standard definiert hat. Das ist die Dublin Core Metadata Initiative, die CMI. Und die hat einen eigenen Metadatenstandard generell festgelegt und der ist einer der Standards, der sehr häufig auch gerade so im Bibliotheksbereich verwendet wird. Die Verlage haben einen Standard PRISM, Publishing Requirements für Metadaten, definiert und alle diese Standards sind natürlich auch im Netz entsprechend beschrieben. Das heißt, Sie finden unter dmci.org oder prismstandard.org entsprechende Informationen. Für Bücher gibt es leider schon wieder einen konkurrierenden Standard, das Onyx. Also da hat man schon das Problem, was ich vorher gesagt habe, Metadaten sind eben gar nicht so leicht zu fassen, weil man sie in ganz verschiedenen Standards trifft und man zuerst mit den einen und den anderen irgendwie übertragen muss. Das sind zwar bloß Kleinigkeiten, in denen sich das unterscheidet, aber ich weiß nicht, haben Sie, wenn Sie mal in iTunes anschauen, Sie laden, legen eine CD ein und lassen als Gracenote die Metadaten laden und Sie schauen mal einfach rein in den Titel, was insbesondere beim klassischen Musikstück, was da an Metadaten von irgendjemand eingetragen wurde, das geht kreuz und quer durcheinander. Also dass wirklich jetzt, was weiß ich, die beim klassischen Musikstück die Werkeverzeichnisnummer und die einzelnen Sätze und so weiter sauber dokumentiert sind, passiert oft nicht, aber der Künstler und der Komponist stehen meistens schon drin. Das heißt, auch die Qualität der Metadaten muss man ja bei der Übertragung von einem in den anderen berücksichtigen und auch die Struktur, die vielleicht immer ein bisschen verschieden ist. Dass bestimmte Sachen vorgesehen sind, zum Beispiel, wohin tue ich so eine BWV-Nummer? Ist das denn überhaupt in den Metadaten da? Ja, TV Anytime ist ein Standard, mit dem wir eigentlich auch alle, nicht vielleicht alle, aber doch viele von uns mehr oder minder täglich arbeiten, wenn wir so einen elektronischen Programmführer zum Beispiel im Fernsehen benutzen. Das ist auch ein reiner Metadatenstandard, der aber auf den speziellen Anwendungsbereich eben Beschreibung von Fernsehsendungen inklusive Ausstrahlungszeiten und Kanal und so weiter ausgerichtet ist. Wenn Sie ins Fernsehen reinschauen, auf die andere Seite sozusagen, wo die Sendungen produziert werden, die European Broadcasting Union muss natürlich Material zwischen den Stationen, zwischen den Sendern austauschen. Ganz massiv ist das zum Beispiel in der ARD, ne, wo Nachrichtensendungen ja von verschiedensten lokalen Sendern, Bundesländern produziert werden oder auch anderes Material. Und sogar ARD und ZDF tauschen immer Material aus. Da hat man natürlich ein großes Metadatenproblem und dafür ist dieser GBU-P-Meta-Standard für Fernsehmaterial gedacht. Das sind jetzt schon Standards, die eigentlich gar nicht von richtigen Standardisierungsorganisationen rausgegeben werden im Sinn von ISO und den anderen eigentlich ursprünglich staatlichen standardsetzenden Einrichtungen. Ja, die EBU ist schon so halbstaatlich immerhin. Und dann gibt es natürlich rein kommerzielle Lösungen, die von einzelnen Firmen bereitgestellt werden, die sogenannte de facto Standards in der Industrie setzen. Und eine Firma, die sich da immer sehr bemüht, so etwas wie einen Standard zu etablieren, ist die, die jetzt Rovi heißt. Das ist der neuere Name von der Firma, die früher unter Macrovision firmiert hat. Das sind diverse Fusionen, warum das bloß noch das Kernstück von Macrovision, Rovi, übrig geblieben ist. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Macrovision wegen diverser Kopierschutzmaßnahmen, die nicht sehr beliebt waren, generell keinen so guten Namen hatte. Die versuchen jedenfalls auch Industriestandards für Metadaten festzusetzen und bauen große Datenbanken von Multimedia-Metadaten auf und bieten Dienstleistungen sozusagen in dem Bereich auch an. Wobei die grobe Richtung schon immer ein bisschen Rechte-Management, also Erkennen von Raubkopien zum Beispiel auch, ist in dem Bereich, was natürlich auch mit Metadaten zusammenhängt. Wie kann ich denn eine Raubkopie überhaupt beschreiben, wenn ich nicht sagen kann, was ist denn das Original, von dem das kommt? Bei Videoproduktion oder generell Filmproduktion habe ich natürlich auch so eine Geschichte, dass ich Metadaten zusammenbauen muss oder dass ich Medien zusammenbaue, die verschiedene Metadaten haben, also zum Beispiel Musik oder den Sprecher und das Bild natürlich auch. Die werden in ganz verschiedenen Stellen produziert. Die Musik wird ja vielleicht wirklich woanders, wenn es nicht richtige Filmmusik ist, die extra dafür produziert wird, kann es ja sein, dass das einfach ein Musiktrack ist, der ganz woanders in einem Studio mal gemacht worden ist, hat ganz verschiedene Metadaten und die muss man alle irgendwie zusammenbringen. Und wer daran arbeitet, sind insbesondere die EBU, aber auch die SIMTI. Und die haben irgendwann mal sich zusammengetan und einen gemeinsamen Formatstandard sozusagen gebaut. Der hat einen ganz komplizierten Namen, ist schon 2000 ungefähr fertig geworden. Das, was dann am Schluss rausgekommen ist, hat einen einfachen, übersichtlichen Namen, das heißt Advanced Authoring Format, das AAF. Und das AAF ist sowas, was ich vorher mal gesagt habe, so ein Container, in den ich konkrete Medienelemente reintun kann, die ganzen technischen Metadaten mit dazu packen und vor allem die Komposition von einem größeren Medienobjekt aus den einzelnen Bestandteilen, also insbesondere auch die Edit Decision List, also wie ist das zusammengeschnitten, alles das hier reinpacken kann. Wenn Sie darüber was lesen wollen, dann schauen Sie unter AMWA.tv, das ist die Advanced Media Workflow Association, hieß früher AAF Association, glaube ich. Die kümmert sich aber vorwiegend um dieses AAF-Format. Und das muss man sich so vorstellen, dass insbesondere so ein Programm wie Premiere oder Final Cut oder so oder Avid Composer oder sowas eingesetzt wird, mit dem Sie verschiedenste Medienbestandteile zusammenbauen zu einer Präsentation, zum Beispiel eben zu einem Film. Und Sie wollen ja nicht bloß den fertigen Film exportieren, sondern Sie wollen die gesamten Rohbestandteile samt des Schnitts irgendwie bereitstellen und archivieren, vielleicht mit einem anderen Programm auch weiter verarbeitbar machen. Also die einzelnen Audioclips, die einzelnen Videoclips, die einzelnen Untertitel zum Beispiel, kommen die hier extra vor, unter Text stehen sie sozusagen hier so ein bisschen, irgendwelche Logos, Bilder und so weiter. Das heißt, die Idee ist, dass so ein Schnittprogramm eine AAF-Exportfunktion hat, haben tatsächlich auch viele, und dann in einer Datei, My Composition AAF, alle diese Dinge exportieren kann. Also die einzelnen Objekte plus die Struktur sozusagen, die Schnittinformation sozusagen, also diese Edit List plus eventuell weitere Metainformationen wie einfach Beschreibungen, die Autoren und so weiter. Gut, ich glaube, an der Stelle ist es ganz vernünftig, jetzt die Pause einzuschieben, weil ich mit dem RDF in ein bisschen einen anderen Bereich einsteige und jetzt haben wir sozusagen auch mal die wichtigsten Standards gesehen, die es da gibt, also die in der Industrie sehr häufig verwendet werden, der Filmindustrie vor allem und Fernsehindustrie sind das, insbesondere das AAF und die EBU-Standards und der Standard, um allgemein Metadaten abzulegen, ist MPEG-7. Das haben wir uns jetzt schon angeschaut. Und jetzt gehe ich dann noch ein bisschen in die semantische Seite des Ganzen mit dem RDF, aber das ist ein eigenes Kapitel. Da mache ich um 17:55 damit wieder weiter. Danke. So, ich habe deswegen an der Stelle genau die Pause gemacht, weil das jetzt eine Stelle ist, wo sozusagen ein bisschen eine andere Technologie ins Spiel kommt, die vielleicht stärker behandelt wird, auch in anderen Vorlesungen, also wo man jetzt in den Bereich von den Sachen geht, die der Hybrid zum Beispiel stark behandelt, nämlich das sogenannte semantische Web. Das ist eine Aktivität innerhalb des World Wide Web Konsortiums. Ich habe da vorher schon so Sachen gesagt, eine narrative Welt, eine Welt von Begriffen, denen man die einzelnen Sachen zuordnet, wo man sagt, also auf diesem Bild ist zum Beispiel ein Politiker drauf und ein ganz spezieller Politiker mit einem bestimmten Namen. Das heißt ja, dass ich sozusagen den Begriff, was ist ein Politiker überhaupt, dass ich den sozusagen irgendwo in der Welt einordnen muss. Und das World Wide Web ist bis jetzt semantisch leider immer noch relativ wenig unterfüttert. Also auch bei normalen Webseiten wäre es ja interessant, nicht bloß den Text zu haben, sondern eine Einordnung. Ist das eine Schule, die da dranhängt? Ist es eine Firma? Aus welchem Bereich ist es? Auch bei Produkten kann es interessant sein, die sozusagen in so einen Begriffskatalog eingeordnet zu haben. Und das kann eigentlich schon seit langem können diese Standards des World Wide Web Konsortiums. Und das elementare Hilfsmittel dabei ist dieses RDF, dieses Framework zur Beschreibung von Ressourcen, ganz allgemein. Das ist ein sehr allgemeiner Mechanismus. Im Prinzip basiert der darauf, dass ich alles, was ich sage, sozusagen durch eine URL bzw. vornehm gesprochen eine URI beschreiben kann. Und wir wollen ja jetzt zum Beispiel Metadaten zu einer Webadresse hinzufügen. Das heißt, die Webadresse ist eine Ressource und ich will jetzt dazu was sagen, eine Eigenschaft dem geben. Und das mache ich durch ein sogenanntes Statement, in dem ich sage, das Subjekt ist diese Ressource, die wir beschreiben, ein Prädikat ist diese Eigenschaft, die wir dem Subjekt geben und das Objekt ist der Wert, den unsere Eigenschaft dann tatsächlich annimmt. Und das ist ganz allgemeine Element sozusagen, diese Aussage, ich sage über ein Objekt eine bestimmte Aussage mit einem bestimmten Wert, zum Beispiel das Objekt ist größer als das andere Objekt, das wäre also die Ressource, das Prädikat ist größer und das Vergleichsobjekt ist das zweite Objekt, also das Objekt hier. Das kann generell so ausschauen, dass nicht bloß die Ressource eine URI ist, sondern auch das Prädikat ist eine URI. Und auch das Objekt kann eine URI sein. Das schaut jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt wieder aus. Im RDF-Standard schaut es so aus, ich habe jetzt zum Beispiel eine Seite, example.org-index, und ich will jetzt sagen, wer ist der Erzeuger dieser Seite, wer ist der Autor. Das heißt, ich muss irgendwie den Begriff Creator haben, in dem Fall aus dem Dublin Core Standard, da gibt es den Begriff Creator, der ist dort definiert, da weiß man auch, welche Art von Creator man sozusagen meint und diesen Begriff kann ich eben beschreiben durch eine URL, nämlich Perl.org, Dublin Core Elements und Version 1.1 Creator. Das ist sozusagen eine genaue Definition dieser Beziehung, die ich da angebe und der betreffende Mensch, der Erzeugende ist sozusagen, der hat ja auch eine URL, der ist in dem Fall zum Beispiel über eine Staff-ID in dieser Firma bezeichnet, aber man könnte auch natürlich spezifisch dafür jetzt URLs schaffen, die nun ausdrücklich Menschen, Personen identifizieren. Dann ist die Sprache ist Englisch, da wird auch wieder Dublin Core benutzt, Elements Language, und der Wert ist ganz einfach. EN, Englisch, das ist auch in Dublin Core definiert, dass EN der Code für Englisch ist. Und dann kann es aber sein, dass ich noch weitere Dinge definiere, die ich selber sozusagen festlege. Ich könnte also meine eigenen URLs haben, zum Beispiel example.org terms creation date beschreibt das Erzeugungsdatum. Dafür könnte man auch natürlich einen Dublin Core Standard nehmen. Das ist jetzt bloß, um ein Beispiel zu haben. Und da sieht man auch, dass das Beispiel schon ein bisschen länger her ist. Also am 16. August 1999 ist das erzeugt worden. Und sowas kann man dann in XML quasi ablegen. Also RDF wird repräsentiert in XML, und das ist jetzt ein Beispiel für eine XML-Datei, wo man gleich am Anfang sieht, hier wird eben die Version 2.2 von RDF, die Syntax benutzt. Das ist ein Namespace hier namens RDF, und Sie sehen RDF-Description, Ende RDF-Description, das Ganze ist ein RDF-Element. Und in dem Fall habe ich jetzt eine Beschreibung für was ganz Konkretes, nämlich für eine Metadaten zu so einem M4B-File, also einem MPEG-4 mit Bookmark-Möglichkeit, wie man es als Format für die Podcasts von der Vorlesung benutzen. Und das ist also die Datei, die Sie ja kennen von den Podcasts, die steht hier. Hier steht Dublin Core Creator, Dublin Core ist dieser Namespace, den wir vorher auch schon eingeführt haben. Mein Name, der Titel, eine Beschreibung, das Datum zum Beispiel und das Format. Man kann also auch mehrere Beschreibungen sozusagen in einem solchen RDF-XML-File abschreiben, ablegen. Das ist also ein weiterer Standard, der sich gut eignet natürlich, wie man jetzt an dem Beispiel hier sieht, eben Metadaten abzulegen. Das ist ja genau über die Beschreibung von Dingen. Und tatsächlich gibt es das auch, dass man sozusagen Multimedia-Daten an sogenannte Ontologien, an solche Begriffswelten anschließen kann. Also Dublin Core zum Beispiel, das ist schon so eine Ontologie, wo man sagt, was ist denn ein Erzeuger zum Beispiel von einem Multimedia-Objekt. Und dieses Beispiel hier stammt von einem EU-Projekt, das schon noch nicht ganz so lange her ist, aber auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 2 Jahre oder so, ACE Media. Die haben einen ontologiebasierten Multimedia-Annotator zum Beispiel geschrieben. Wie heißt der? Da unten steht es M-Ontomat, genau. Bei dem habe ich dann wirklich so einen Ontologie-Browser dort oben, also einen Browser für ein Begriffsnetz, wofür es auch wieder einen W3C-Standard gibt, nämlich das AUL, in dem man solche Ontologien ablegen kann und importieren kann. Da kann man dort oben also seine Begriffe auswählen, und ich kann Objekte in einem Bild zum Beispiel identifizieren und kann jetzt sagen, zum Beispiel, das ist ein Berg, das ist ein See oder das ist ein ganz spezifischer Berg natürlich auch. Und da gibt es so eine richtige Maschine. Im Interface hat man also diesen Ontologie-Browser und man hat zusätzlich diesen Visual Data Extractor oder Visual Descriptor Extractor, diesen VDE, die sozusagen zusammenarbeiten und dann tatsächlich so Annotationen als Instanzen erzeugen, die man dann auch als XML Dateien weiter bearbeiten kann. Und natürlich hat es die MPEG-7-Leute auch umgetrieben, dass das RDF ein interessanter Standard ist, und es gibt eine Verbindung zwischen MPEG-7 und dem RDF auch. Das heißt, ich kann MPEG-7-Daten als RDF-XML-Files in semantische Web einspeisen sozusagen, und semantische Web-Suchmaschinen können das auch mit benutzen. Ja, alles schön und gut, wenn man diese Metadaten mal hat. Aber die Frage ist, wie kommt man an die? Also die Multimedia-Metadaten in diesem Detaillierungsgrad, gerade die Low-Level-Daten, zu extrahieren, ist ja nun was manuell unter Umständen gar nicht geht oder nur wenn damit sehr viel Aufwand. Also möchte ich noch ein bisschen was darüber sagen, wie man solche Metadaten extrahieren kann. Hat man auch gerade jetzt in diesem Schemabild gesehen von dem einen Beispiel-Tool, da gab es ja diesen VDE, diesen, der kommt jetzt auch gleich noch mal vor, diesen Visual Description Extractor. Ich habe mir jetzt mal ein Beispiel vorgenommen, weil das ganz interessant ist. Das ist auch in einem Artikel beschrieben, den Sie über die Bibliothek problemlos beziehen können, schon von 2006, Communications of the ACM. Dort wird in einem eigenen Abschnitt Musik Information Retrieval beschrieben. Und da werden auch relativ genau bestimmte Algorithmen angegeben. Und darauf basiert das jetzt so ein bisschen. Wie man denn Musik eigentlich sozusagen analysieren kann und automatisch Metadaten erzeugen kann. Wobei man sagen muss, das gibt es natürlich auf verschiedenen Ebenen. Also Sie können die einzelne Musiknote, die gespielt wird, anschauen, was normalerweise heißt, dass Sie mehr wissen müssen als bloß die Aufnahme, weil Sie das einzelne Instrument ja sonst irgendwie rauslösen müssen. Also idealerweise haben Sie dann die Partitur sozusagen, also vielleicht so ein MIDI-File oder was Ähnliches, wo Sie die Note tatsächlich erkennen können und das Instrument. Das ist durch Extraktion aus so einer ganzen Orchesteraufnahme oder so natürlich fast nicht zu schaffen. Dann Akkorde wäre die nächste Ebene, also gleichzeitig gespielte Noten und sozusagen strukturell weiter nach oben gehend dann Phrasen in der Musik, also Abschnitte, die zum Beispiel ein bestimmtes Tempo, eine bestimmte Stimmung einhalten und noch wieder drüber ist ein ganzes Musikstück. Wobei man beim Musikstück dann so Dinge oft sieht, ist auch wieder sehr schön bei iTunes zu sehen, das ist Jazz oder Rock oder was auch immer. Die Klassifikationen von Musikgenres ist wieder ein Riesenthema in sich, wo man sehr oft eben erlebt, dass das gleiche Musikstück ganz verschieden klassifiziert wird. Und die können natürlich auch sehr, sehr fein werden, diese Klassifikationen. Also wenn Sie in Jazz reinschauen, da gibt es natürlich für Spezialisten ganz feine Unterteilungen. Ja, wie kann ich denn versuchen, sozusagen in die Richtung zu kommen, dass ich wieder einzelne Instrumente und deren Noten und damit Melodien erkennen kann? Das ist nicht völlig auszuschließen, sozusagen, dass man das technisch hinkriegt. Das ist aber wie alle diese komplexen Analysealgorithmen auch nicht völlig perfekt. Aber das ist im Prinzip ein System, das hier sozusagen leicht angedeutet wird durch diese Grafik, das tatsächlich versucht, genau das zu machen, nämlich die einzelnen Stimmen sozusagen rauszuholen aus einer Gesamtaufnahme. Das, was man dort oben sieht, ist in dem Fall Let It Be von den Beatles, ist tatsächlich die Spektralanalyse über die Zeit, also dieses Sonogramm, wo Sie wirklich sehen, zu jedem Zeitpunkt, dort oben, das sind die Frequenzbänder, wie stark die Frequenzbänder sozusagen die Energie enthalten. Und die Einfärbung zeigt sozusagen, wie intensiv das Frequenzband genutzt ist. Und man sieht auch, dass das so eine so Streifen hat. Das ist tatsächlich, sind die Stellen, an denen sich die Energie konzentriert, die also quasi lauter sind. Und die kann man sehr wohl als automatisch extrahieren, diese Zeitpunkte, und damit den Beat aus der Musik schon mal rausholen. Und das ist in der nächsten Grafik hier angezeigt, wo man eben den Beat wirklich automatisch extrahiert hat. Dann kann ich natürlich weiter versuchen, die Spektralanteile, die ich dort habe, über die Zeit zu analysieren und bestimmte ein Frequenzspektrum von einem bestimmten Instrument, von dem in dem Fall interessanten Melodieinstrument rauszufiltern und damit sozusagen die Melodie tatsächlich auf die Frequenzen und die kann ja dann einteilen, wirklich auf die Noten abzubilden. Es wird, wie man sieht, ist das prinzipiell möglich, aber es ist natürlich ein relativ komplexes System, wo man eben wirklich mit Systemen, der zum Beispiel diese Support-Vektor-Klassifikation arbeiten muss, die schon leistungsfähig sind, aber natürlich nicht wirklich perfekt. Phrasen hatten wir ja als ein ganz wichtiges Element. Da gibt es auch Techniken, die schon ein bisschen stabiler funktionieren. Das ist eine Grafik, die versucht, sozusagen die Zerlegung eines Musikstücks in seine Phrasen, die da rechts dann auch wirklich bezeichnet sind, ja, wo man also wirklich die Intro und den Refrain und sowas erkennen kann, wie man das sozusagen erreichen kann. Das Ganze ist eine Selbstähnlichkeitsmatrix. Das heißt, der Artikel, den können Sie auch wieder hier direkt nachlesen, der ist unter der URL verfügbar, habe ich auch gestern nochmal überprüft. Das ist so wie, da ist also sozusagen das Musikstück über die Zeit auf beiden Achsen aufgetragen, also da haben Sie die die Gesamtlaufzeit des Musikstücks. Und an jedem Punkt auf der Fläche haben Sie sozusagen den direkten Vergleich des Signalspektrums, also nicht das Spektrum selber, sondern den Vergleich des Signalspektrums an der einen Stelle mit dem an der anderen Stelle. Und wenn das sehr ähnlich ist, dann ist es sehr dunkel. Wenn es sehr verschieden ist, also der Abstand der beiden sozusagen im Abstandsmaß sehr groß ist, dann ist es sehr hell. Das bedeutet, dass Sie natürlich auf jeden Fall auf der Diagonale eine dunkle Linie haben müssen. Die kann man, ja, da kann man es ganz gut erkennen, trotz des schlechten Beamers. Und nun gibt es bestimmte Bereiche in dem Musikstück, in denen sich diese Ähnlichkeit eben variiert. Das heißt, Sie können erkennen, dass Sie jetzt aus dem, einem sehr mit dem aktuellen Zeitpunkt hier, wenn wir zum Beispiel nach rechts gehen, dass sich die Ähnlichkeit hier verliert an der Stelle. Das Ganze ist natürlich symmetrisch da hinten rum. Das heißt, in so einem Bereich, den wir jetzt haben, wo sich diese Selbstähnlichkeitswerte drastisch verändern, das ist dann in diesem Bild sozusagen ein Quadrat. Und das ist in dem Fall dann ein Indiz dafür, dass wir hier also auch eine Phrase oder so eine ganze Gruppe von Phrasen gefunden haben. Das wären also die ersten vier Phrasen hintereinander zum Beispiel. Das kann man natürlich dann innerhalb dieser Gruppe weiter analysieren und insbesondere auch nach Stellen suchen oder nach Bereichen suchen, wo man sowas wieder hat, wie es hier ganz deutlich ist, dass sie innerhalb eines bestimmten Bereichs wieder so einen hohen Grad an Selbstähnlichkeit haben, also so eine Nebendiagonale da drin entsteht. Das bedeutet natürlich, dass der Bereich in sich sozusagen eine hohe Selbstähnlichkeit hat, das heißt also wieder als Phrase zu behandeln ist. Andere Bereiche haben das eben nicht so stark, die gehören dann eben nicht dazu. Das heißt, diese blauen Linien, die da reingezeichnet sind, sind jetzt bloß, um eine Übersicht zu schaffen. Mit so einem Selbstähnlichkeitsmechanismus, wobei ich da jetzt diese Visualisierung gar nicht unbedingt dazu brauche, sondern es einfach ausrechnen kann, habe ich durchaus eine Möglichkeit, ein Musikstück sozusagen in diese Phrasen zu zerpflücken und zu zerlegen, was ja auch sehr hilfreich sein kann, um dann vielleicht verschiedene Metadaten zu finden, weil die ja dann auch, wie man eben sieht, ja, verschiedene musikalische Charakteristiken haben und innerhalb einer solchen Phrase sind die Charakteristiken dann einheitlicher. Also macht es mehr Sinn, dort über diesen, zum Beispiel die durchschnittliche Tonhöhe oder irgend sowas zu reden. Ja, ein Beispiel, das ein bisschen weiter noch geht, was ich schon angekündigt habe, ist dieses Shazam, automatisches Taggen von Musik oder Identifizieren von Musik. Das ist eine Firma, die gibt es seit 2000, sitzt in London. Und in diesem Artikel oder in diesem Zeitschriftenband, den ich da beschrieben habe, da ist ein Artikel drin auch von Shazam, die das so ein bisschen beschreiben, wie sie das tun. Das ist auf verschiedenen Wegen interessant. Das ist eine Firma, die am Anfang ziemlich eine Nischenexistenz hatte mit ihrer Query by Example-Technologie. Die haben versucht, das immer den Mobiltelefon Betreibern anzubieten, also mit dem Anwendungsfall, ich bin auf der Party, höre eine Musik, die mir gefällt und schicke dann sozusagen ein Soundsample von dem über mein Mobiltelefon an den Shazam-Server und der sagt mir dann, schickt mir eine SMS, was das für ein Musikstück war, dann kann ich mir das kaufen. Das große Glück für Shazam waren die Smartphones, bei denen der Prozess einfach simpler wird, wenn das Telefon direkt einen Internetzugang hat, dann kriegt man eben das Ganze mit sehr schnelle Antwort erstens und zweitens nicht bloß den Titel, sondern auch gleich den Link drauf, das zum Beispiel zu kaufen, was kommerziell natürlich viel interessanter ist. Der Algorithmus ist aber der gleiche und der ist natürlich nicht ganz ohne. Also wer das mal ausprobiert hat, das Shazam gibt es als iPhone-App zum Beispiel und verschiedenen anderen Versionen, der funktioniert erstaunlich gut. Der muss Musik von Geräuschen weghalten. Es muss letztlich mit Verzerrungen arbeiten, weil ich nehm ja einfach übers zum Beispiel mein iPhone den Ton von einem Lautsprecher auf. Und das ist in einem Raum mit Hall und allen möglichen anderen Verzerrungen. Und dann muss es ja aus diesem kurzen Sample irgendwie was machen. Es ist immer noch eine Menge Information, die jetzt da eingelesen wird, auch wenn man bloß ein paar Sekunden Musik aufnimmt, was man dann in den Server übertragen kann, was einen vernünftigen Fingerprint sozusagen, einen vernünftigen Auszug daraus für die Suche in der Datenbank gibt. Ja, die Grundidee, die man noch ein ganz kleines bisschen genauer anschauen, ist, dass die nach den charakteristischen Stellen in diesem Spektrogramm suchen, wo sich die Energie konzentriert. Also Zeitpunkte und zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Frequenzband, in dem besonders viel Energie drin steckt. Über das gesamte Musikstück weg kann man sozusagen so eine Landkarte bauen. Ich habe vorher schon so ein Spektrogramm gezeigt, ne, wo man wirklich die ganze, ganze Musikstück hat und die das alle Frequenzbänder. Und dann kann ich sagen, an bestimmten Stellen ist besonders viel Energie drin. Und das ist quasi zunächst mal, wenn die also über einem bestimmten Schwellenwert sind, ist das schon mal so eine Art Fingerabdruck dieser Musik. Das wird noch ein bisschen raffinierter gemacht, weil man natürlich nie das ganze Musikstück hat, sondern eben bloß einen Ausschnitt draus. Das heißt, mich interessiert insbesondere so ein Muster, so eine, quasi wie so ein Sternbild von miteinander korrelierten solchen Peaks. Das heißt, ich habe typischerweise einen Ankerpeak und darum sozusagen die den umgebenden in der Nachbarschaft befindlichen bestimmten Zeitabstand, einen bestimmten Frequenzabstand natürlich auch, Frequenzbandabstand, befindlichen anderen Peaks. Und daraus baut man grundsätzlich dann einen Fingerabdruck, der 32 Bit nur ausmacht, indem man das nochmal in den Hashwert draus macht, der so locker zu übertragen und in der Datenbank abzufragen ist. Ja, also im Prinzip denke ich, da ist nochmal die Definition, das wird natürlich mit einer Fourier-Transformation gemacht, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Also das wäre sozusagen so ganz grob die Grundidee. Hier ist auch nochmal ein Link auf das Paper, wenn Sie dort genau hinschauen wollen. Das ist das Spektrogramm des gesamten Musikstücks und man sieht hier sozusagen dicke Punkte drin, dunkle Punkte, das sind diese Peaks, diese Energiekonzentration. Wenn man das Ganze reduziert auf nur noch diese Peaks, die sozusagen mehr Energie, viel mehr Energie als ihre Umgebung enthalten, dann hat man diese Sternkarte hier. Das ist sozusagen der eigentliche Fingerprint, der eigentliche Fingerabdruck des Musikstücks, über den Shazam das Musikstück wiedererkennt. Und jetzt muss ich das sozusagen noch in eine Repräsentation bringen, in der das vernünftig zu übertragen und darzustellen ist. Dazu nehme ich eben so einen Anchor-Peak und die umgebenden, eine gewisse Umgebung davon und jeweils sozusagen die Distanz in dieser Karte, sozusagen Distanz und Richtung, also den Vektor zu dem anderen Peak, um sozusagen den einen charakteristischen Punkt hier, dieses eine Merkmal zu beschreiben. Davon habe ich natürlich mehrere in so einem Musikstück. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, wenn ich diesen Fingerabdruck bestimme, den kann ich jetzt komplexer machen. Ich könnte zum Beispiel die ganze Sternenkarte hier nehmen. Das heißt, es wird komplizierter. Da muss ich länger suchen. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Beschreibungskraft sozusagen stärker wird. Wenn ich den Fingerprint sozusagen vereinfache, dann ist die Gefahr größer, dass ich zwei Items sozusagen verwechseln kann. Also in Shazam kommt man sozusagen, also eine wesentliche Geschichte ist, die sozusagen für einen Algorithmus zugrunde gelegt haben, dass diese Idee, dass man nicht bloß einzelne Punkte nimmt, sondern einen Punkt mit seiner Umgebung kombiniert, dass das die Suche einerseits viel schneller macht und andererseits nur in einem begrenzten Umfang, Moment, wo bin ich denn, in einem begrenzten Umfang, nämlich beim Faktor 10 oder so, den Fingerprint selber komplexer macht. Jetzt haben wir noch ein Problem, dass natürlich diese Stelle, an der dieser Fingerabdruck gesucht werden muss, auch nicht so ganz selbstverständlich ist, weil ich kann also jetzt das von dem Musikstück, das ich jetzt das Sample habe, kann ich natürlich den gleichen Analysealgorithmus machen. Ich kann da ausrechnen, wo sind die entsprechenden Peaks in der Energie. Dann muss ich aber natürlich das sozusagen übereinanderlegen mit den Peaks aus meiner Datenbank und muss sozusagen diese zeitliche Korrespondenz finden. Und deswegen steckt in diesem Vergleichsalgorithmus, der noch wesentlich komplizierter natürlich ist, weil er irgendwie hierarchisch zunächst mal arbeiten muss, steckt sozusagen eine Analyse der zeitlichen Verschiebung mit drin, was grob gesagt hier so funktioniert, dass man die relativen Zeitdifferenzen von den Peaks zwischen den Peaks in dem Original und in meinem Sample sozusagen auflistet und fest nach einer Konstellation sucht, wo sozusagen die gleichen Differenzen für ganz viele Peaks sozusagen auftreten. Das heißt, dass sozusagen die an der Stelle sowas passiert, die Zeitdifferenzen sozusagen sind da immer gleich. Das heißt, ich kann mit einer bestimmten Verschiebung die beiden zur Deckung bringen. Also soll jetzt auch bloß so ein bisschen andeuten, wie das funktionieren kann, dass man also sozusagen den Offset zwischen dem Zeitpunkt in der Datenbank und dem Zeitpunkt in der Sample hier ausrechnet und da, wo sich die Offsets häufen, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir eine Übereinstimmung mit unserem Datenbank-Sample haben. Kann man sich so ein bisschen vielleicht jetzt vorstellen, wie sowas funktioniert. Wenn Sie mit dem Shazam schon mal praktisch gespielt haben, ist es wirklich verblüffend, wie präzise der Algorithmus funktioniert, und eigentlich ist die einzige Grenze, die mir so bewusst ist, dass die Musik oft nicht in der Datenbank drin ist, aber immerhin. Ich habe die Zahlen jetzt von 2011 immerhin, das dann behaupten sie, dass sie 11 Millionen Aufnahmen da drin haben und wirklich also eine Menge von Abfragen schon da durchgelaufen sind. Und wie gesagt, ausprobieren kann man es zum Beispiel auf dem iPhone sogar umsonst, weil man dafür dann halt Werbung anschauen muss. Ja, das war jetzt Extraktion im Audiobereich, so ein kleiner Hinweis, wie das ausschauen könnte. Jetzt vielleicht noch bei Bildern, wie kann ich denn da komplexe Informationen über Objekte erkennen. Ich werde zwei Dinge kurz beschreiben. Das eine ist eine Analyse von Regionen auf eine bestimmte Form, die da drin vorkommt, über die sogenannte Angular Radial Transformation. Und das zweite ist eine Kontur oder Konturbehandlung, kann man schon sagen, die Curvature Scale Space Representation von Konturen von Objekten, von denen man beiden weiß, dass die gut zu berechnen sind und dass die eine gewisse Ähnlichkeit mit sozusagen der menschlichen Wahrnehmung von Objekteigenschaften haben. Das ist natürlich nicht so einfach, weil die sollen ja mit Bildern umgehen können, also mit komplizierten Formen, die in Bildern drin sind, die möglicherweise auch wieder irgendwie verformt sind, weil sie zum Beispiel eine bestimmte Perspektive haben, irgendwie dadurch verzerrt sind, irgendwas davor steht oder so, und das Ganze soll auch noch schnell funktionieren. Also was Shape-Deskriptoren sind zum Beispiel, die man in MPEG 7 verwendet, werden also solche Dinge, man sucht also zum Beispiel, was das ähnlich zu dieser Mickey Mouse ist oder ähnlich zu der Blume ist oder ähnlich zu dieser Kaffeetasse ist, was jetzt schon nicht so ganz einfach ist, weil diese Kaffeetasse, da haben wir schon drei Beispiele, bei der hier ist sozusagen eine ganz kleine Unterbrechung drin, die ja passieren kann, trotzdem ist es wahrscheinlich, wenn man die als die gleiche Kontur zu der hier sehen, wo der Henkel dran ist, oder zu der hier, wo der Henkel kein Loch drin hat. Das ist geometrisch natürlich was ganz anderes, aber gehört vermutlich schon in die gleiche Kategorie. Also bei reinen Konturen ist da unten auch sozusagen die Vielfalt von Dingen, die in die gleiche Kategorie gehören, nochmal ein bisschen angedeutet. Die Sachen können natürlich gedreht sein, es können kleine Unterbrechungen drin sein, wie hier. Es können Verformungen sein, wie bei so einer laufenden Figur, wo bestimmte Winkel anders sind, und trotzdem betrachten wir die natürlich immer als zur gleichen Kategorie gehörig. Oder hier bei den Beinen, die sich da zum Teil verdecken oder zum Teil dann wieder eine Form bilden, die ein Loch hat. Also das ist extrem komplex, und insofern sieht man auch, dass die Chancen, dann vollautomatisches Verfahren, das ganz robust ist, hinzukriegen, relativ schlecht sind. Ein Ansatz, der gut geeignet ist, um zum Beispiel sowas wie Icons zu erkennen, die eine bestimmte reguläre Struktur haben, die insbesondere eine gewisse konzentrische Information haben, ist sowas Ähnliches, wie wir es kennen von der diskreten Kosinustransformation, indem man ein Bild einfach anders analysiert, und zwar in zwei Bestandteile. Das eine ist sozusagen was Strahlenförmiges. Ist also quasi ein Raster. Man sieht, wenn man nach rechts geht, wird es immer feiner. Dort oben ist es ganz wenig ausgeprägt. Hier ist es gar nicht da. So ähnlich wie man diese Schachbrettmuster bei der diskreten Kosinustransformation hat, sind das sozusagen immer feinere so propellerförmige Strahlenmuster. Das heißt, das sind Strukturen, die vom Mittelpunkt ausgehend sozusagen wie ein Stern ausschauen oder wie eine Sonne. In der anderen Richtung geht es um konzentrische Kreise um den Mittelpunkt herum. Also da werden, hier ist gar keiner da, hier ist sozusagen eine Helligkeitsschwankung vom Mittelpunkt bis zum Randen. Hier sind schon zwei Helligkeitsschwankungen, kann man natürlich entsprechend theoretisch auch fortsetzen. Und dort unten sehen Sie die Überlagerungen, ergeben sich also Muster aus eben so einem Stern und dem konzentrischen Kreis. Genauso wie man das bei diskreten Kosinustransformationen hat. Und ich kann, das ist ein mathematischer Satz, ich kann ein Bild eben in Koeffizienten dieser Stern- und Kreismuster sozusagen übersetzen und dann das Bild auch wieder daraus zurückrechnen. Und an so einer Repräsentation habe ich, wenn ich die miteinander vergleiche, wenn ich die Koeffizienten in der Repräsentation vergleiche, habe ich zum Beispiel für Logos, die jetzt oder irgendwelche Buttonzeichen oder sowas, die jetzt sehr viel Kreisanteile haben, habe ich eine sehr gute Chance, das sozusagen explizit in der Repräsentation zu finden. Eine zweite Geschichte, die Sie auch selber ausprobieren können, wenn Sie auf diese URL gehen, da ist eine Demo dahinter, ist ein Versuch, Konturen sozusagen zu repräsentieren in einer Art und Weise, dass man die letztlich eine Sequenz von Zahlen hat, mit der man eine Funktion hat, mit der man was anfangen kann. Im Prinzip, wenn man so eine komplexe Kontur hat, dann geht man der sozusagen nach, läuft die ab und zeichnet im Prinzip die Drehungen sozusagen auf und bildet davon, also wie stark drehe ich mich nach links, wie stark drehe ich nach rechts und bildet davon die Ableitung. Das heißt, es ist die Frage, wie schnell verändert sich sozusagen der Winkel, in dem ich ausgerichtet bin, wenn ich der Kontur nachlaufe. Und daraus kriege ich dann eine Funktion, die man dann sozusagen wieder sampled und damit sozusagen letztlich einen Zahlenvektor rauskriegt, bei dem insbesondere die Wendepunkte eben sehr gut zu erkennen sind. Und mit denen kann ich sozusagen verschiedene Konturen gut voneinander unterscheiden, ob hier zum Beispiel so eine Delle drin ist oder nicht. Das wird in der Demo recht schön gezeigt mit verschiedenen, das Beispiel hier auch, das man auf der Folie sieht, mit so verschiedenen Fischkonturen, wo man doch relativ gut aus Beispielen, die jetzt verschieden viele Flossen an verschiedenen Stellen haben, verschiedene Formen von Flossen, eine ganz gute Klassifikation hinbekommt. Wo man sozusagen zeigen kann, also diese Kontur, die man jetzt hier sieht, ist ein Fisch mit irgendwie einer geteilten Schwanzflosse und zwei Flossen auf der Unterseite oder sowas. Das kriegt dieses Programm ganz vernünftig hin, ohne jetzt auf diese semantische Ebene gehen zu müssen, sondern nur durch Analyse dieser Konturen. Deswegen habe ich die beiden, die ARD und die CSS, jetzt erwähnt, weil die beiden fest im MPEG-7-Standard sozusagen verdrahtet und vorgesehen sind. Und wenn Sie jetzt auf diesen Ontomat-Annotizer zum Beispiel schauen, der von einem EU-Projekt damals entwickelt worden ist, also Ace-Media finden Sie hier, dort kann ich eben ein Bild wirklich zerlegen lassen und kann jetzt zum Beispiel nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel Helligkeit oder Farbigkeit, das abgrenzen, damit ist wie mit dieser gelben Linie, ist also sozusagen ein bestimmtes Objekt erkannt und kann hier auch die Kontur, steht hier Contour Shape zum Beispiel, extrahieren und die als Deskriptor dann tatsächlich ablegen, was letztlich bloß heißt, im XML-File steht eben irgendwie Contour Shape und eine Folge von Zahlen, die diese Kontur beschreiben. Also es ist, so will ich damit sagen, jetzt nicht eine reine theoretische Möglichkeit, sondern ein praktisches Tool, das Sie sich, glaube ich, sogar unter der Webseite für Windows runterladen können und damit praktisch spielen, wenn Sie sich dafür interessieren. Ich habe noch ein bisschen mehr so Material versucht zusammenzusammeln von konkreten Werkzeugen. Es gibt im Netz auch ein paar Papers und Foliensätze von Leuten, die auch nach Tools gesucht haben für MPEG 7 Annotationen, die damit erzeugt werden können. Es sind nicht so furchtbar viele. Also jetzt zum Beispiel für Videos gibt es immerhin das, was ein sehr bekanntes, häufig zitiertes historisches Beispiel ist. Aber jetzt zum Beispiel an der Uni Passau wird ein Video Analyzer zurzeit entwickelt. Das ist vor ein, zwei Jahren fertig geworden, denke ich. Also es wird schon an solchen Werkzeugen immer wieder gearbeitet, aber man sieht schon, Das ist ein IBM-Forschungsprojekt, das nicht mehr weitergeführt wird. Das ist irgendwie einer, der promoviert da wahrscheinlich in Passau. Das wieder mal das Johanneum in Österreich. Das heißt, es sind immer akademische Projekte, wo man sozusagen, oder Forschungsprojekte, wo man versucht, die Möglichkeiten zu explorieren. Dieses klassische Video-Annotation-System, das hat nun tatsächlich einen Arbeitsplatz bereitgestellt, in dem ich das Video Frame für Frame durchgehen kann, zeitlich segmentieren kann und nach Objekten segmentieren kann und dann wirklich, das ist jetzt kaum zu erkennen hier, da stehen also so Eindrücke, so Sachen wie hier Outdoor steht da oben, da steht Nature Objects und hier steht Water und dort oben steht Animals und hier steht Deer. Das heißt, ich kann wieder aus so einer Ontologie, aus so einem Begriffsnetz, kann ich ganz konkret durch Anklicken eben sagen, das sind die Elemente, die jetzt auf dem Bild drin sind. Das ist jetzt genau das, was es bedeutet, wenn ich das manuell machen muss und dann das halt in MPEG 7 Plus abgelegt wird. Also hier ist genau, ich hätte gar nicht mehr in den Augen so strapazieren müssen. Hier habe ich es nochmal rausvergrößert. Also genau die Stellen, die ich gerade vorgelesen habe. Man sieht auch, ich kann Ereignisse sozusagen wirklich hinzufügen und sagen, an der einer bestimmten Stelle passiert zum Beispiel eine Explosion oder sieht man, dass der Wasserfall fließt. Das Ganze, wie gesagt, nicht nur für das ganze Bild, sondern auch für Regionen. Ich kann also sagen, nur in dieser Region, in diesem Bild, das ist natürlich wieder für ein bestimmtes Segment, zeitliches Segment, sind zum Beispiel Enten drin. Sind es überhaupt Enten? Na, egal. Aber das ist natürlich kompliziert, sowas wirklich manuell zu machen. Aber es gibt Systeme, mit denen man das machen kann. Jetzt habe ich gesagt, es gibt nur nicht so viele kommerzielle Produkte. Das muss ich jetzt insofern ein bisschen zurücknehmen, als es vielleicht schon kommerzielle Produkte gibt, von denen man das zum Teil auch nicht wirklich weiß. Also ein Produkt, das eine Firma, die wirklich mit Produkten auf dem Markt ist in dem Bereich, die auch relativ viel beschreiben, ist Autonomy Virage. Das sind tatsächlich Tools, die sozusagen alles zusammenfassen, was man an Bild- und Audioanalyse-Mechanismen so kennt, um ein Videosignal zu analysieren. Und das Ziel dieses Werkzeugs ist tatsächlich, durch das Videosignal durchzugehen und alles das, was man an und Audiosignal, das dabei synchron ist, und alles das, was man machen kann, sozusagen automatisch extrahieren. Und man kann ja doch eine ganze Menge machen. Man kann ja zum Beispiel die Sprache analysieren, wenn da gesprochene Sprache dabei ist, kann ich einen Spracherkenner drauf loslassen. Es sind vielleicht, wie er vorher gesagt hat, irgendwie Texte drauf, Untertitel oder sowas, die bloß mal eingeblendet werden, die man extrahieren kann. Es gibt Metadaten, die da sind, aber ich kann eben auch wirklich in das Objekt reintauchen und zum Beispiel so eine Sprecherfigur versuchen zu extrahieren. Ich kann Gesichtserkennungsmechanismen anwenden, Algorithmen anwenden, um das Gesicht zu erkennen. Und das Ziel ist tatsächlich, für einen bestimmten Zeitpunkt, jetzt zum Beispiel in so einer Nachrichtensendung, so einen wirklichen Metadatenstrom zu erzeugen. Also wie zum Beispiel dort oben wirklich steht, also wie gesagt, es ist auch alles schon ein bisschen länger her, diese Beispiele. Clinton kandidiert für den Senat oder hier spricht er. Und hier steht, wer die Reporterin ist zum Beispiel, hier darunter steht, welche Zeiten das sind und welche Art von Themen das sind sozusagen. Und Sie sehen das hier zum Beispiel, Special Report, Medicare Issues, was hier vorkommt, das ist tatsächlich On-Screen-Text. Das heißt, das sind Dinge, die aus dem Text irgendwie durch Texterkennung auf dem Bild rausgezogen wurden. Da blendet hat der Sender irgendwie ein Special Report und das kann ich natürlich rausziehen als Metadaten. Und hier oben, das sind tatsächlich Untertitel, Closed Caption, wo eben zum Beispiel für Hörbehinderte eben in der Nachrichtensendung sowieso Texte eingeblendet wurden, die man natürlich auch analysieren kann. Und dieses Virage-Tool versucht nun, also sozusagen alle diese Methoden zusammenzufügen in ein einziges Werkzeug und scheint damit einen gewissen kommerziellen Erfolg zu haben. Was mir eine Spur sozusagen gibt, warum die sozusagen den zweiten Markt auch haben und glaube ich in dem Sinn natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn man auf die Seite von Autonomy geht, dann firmieren die als Rich Media Analysis einerseits und andererseits als Surveillance, also Analyse von Videobildern von zum Beispiel Überwachungskameras. Da stellt sich natürlich genau das gleiche Problem, dass man Objekte identifizieren muss, dass man das mit Gesichtserkennung zum Beispiel zusammenbringen will und zum Beispiel erkennen will, ob jemand, der irgendwo vor einer Tür steht, ob der zu den Leuten gehört, die registriert sind oder nicht. Oder auch nachträglich eben forensisches Material analysieren muss. Das sind Bereiche, in denen diese Firma entsprechend aktiv ist. Insofern ist es durchaus so, dass diese Metadatenerkennung auch einen gewissen Marktwert hat und vielleicht eben auch manche, wenn man jetzt so im Bereich Surveillance geht, manche Algorithmen, über die nicht ganz so groß öffentlich geredet wird und die deswegen natürlich vielleicht trotzdem existieren. Wenn man so ein bisschen noch reinschaut in dieses, in den Mechanismus, den Virage hat, das ist jetzt so ein bisschen von deren Webseite genommen, also ein paar Sachen habe ich schon erklärt hier, ne? OCR wird verwendet, es wird auch Spektralanalyse gemacht, es werden Texture Trajectory Analysis gemacht, also das heißt, es werden Texturen, die man ja erkennen kann, die zum Beispiel eine regelmäßige Struktur haben, irgendwie die Oberfläche von einem Auto hat eine bestimmte eindeutig zu erkennende Textur, weil das glatt ist und spiegelt und man eine bestimmte Farbe hat. Also kann ich einen bestimmten Bereich, der eine gewisse Farbigkeit und eine bestimmte interne Struktur hat, kann ich beobachten und sozusagen sehen, wie sich das bewegt. Und dieses Werkzeug, das Sie da bereitstellen, das ist also jetzt nicht ein Tool, sondern dieser Intelligent Data Operating Layer, der wirklich versucht, eben alle diese Analysen wirklich zusammenzuführen. Also da wirklich find similar functions, ne? Also man kann Szenen erkennen, man kann ähnliche Stellen suchen zum Beispiel, oder man kann konzeptuelle Analyse machen, wie Hyperlinking von Content, was also zum Beispiel einen direkten Verweis auf verwandten Inhalt, eine Kategorisierung, Zusammenfassung, also alles die Dinge, die wir uns angeschaut haben vorher in ein bisschen abstrakteren Standards wie MPEG-7, werden da wirklich in einem kommerziellen Produkt gemacht. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht wirklich Werbung für das Produkt machen, ich will bloß einen Hinweis darauf geben, dass das durchaus alles realistisch umgesetzt werden kann mit den Geräten, die wir heutzutage haben, ist der Rechenleistung, ist da durchaus einiges zu machen. Ja, gerne.
Wo Rechteinhaber ihren eigenen Inhalt hochladen können und das dann abgeglichen wird und dann gegebenenfalls von anderen Leuten hochgeladene Videos auch monetarisieren lassen können.
Genau, das ist also genau so ein. YouTube hat, muss das ja quasi machen, weil der mit GEMA dann. Ja, das sind genau die Anwendungen von solchen Fingerprinting-Mechanismen. Also gerade mit der Musik ist das vielleicht noch sogar wichtiger als mit Video. Ich weiß nicht, machen die das mit Video auch?
Also Videos machen sie auch mittlerweile. Mhm.
Ja, da sind wir eben genau an dieser Stelle, was eben da vorher so abstrakt hieß, irgendwie Robustheit gegen irgendwelche Verzerrungen. Also wenn man es spiegelt, ist vielleicht, ja, könnte man vielleicht erkennen, aber da muss man es wahrscheinlich einfach probehalber spiegeln und dann schauen zu erkennen, das ist natürlich wieder rechenaufwendig.
Das sieht man zum Beispiel eben bei vielen so Simpsons-Ausschnitten oder so, dass das dann einfach umgedreht ist und dann ist es, bleibt es da und wird nicht gelöscht.
Genau.
Ein
Video kann ja wahnsinnig viel machen, indem ich jetzt irgendwie stauche oder sowas und dann werden die Algorithmen natürlich viel komplizierter. Bei Audio haben wir ja gerade gesehen, Shazam funktioniert ja tatsächlich gut und da ist es nicht so schwer, solche Algorithmen zu bauen. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, weil wenn ich das richtig gesehen habe, ist rein statistisch die größte Quelle für illegale Audioaufnahmen, die verbreitet werden, YouTube. Also insofern ist es gerade bei YouTube natürlich extrem wichtig. Na, was interessant ist, dass natürlich da zwei Dinge so ineinander fließen, auch die wir jetzt in der Vorlesung hier hatten. Das eine ist, diese Metadaten zu bestimmen, das andere ist aber eben auch einfach dieses Fingerprinting im Sinn von einfach bloß die Herkunft erkennen. Das ist einem sogar wurscht, ob man jetzt die Metadaten komplett hat, man will bloß sagen, die zwei sind das Gleiche. Und jetzt ging es ja darum, dass man noch ein bisschen weiter geht und sagt wirklich, ich weiß, das ist das Original und zu dem Original habe ich halt jetzt eine ganz lange Liste von Daten, was man alles da darüber weiß. Ja, danke, das passt natürlich sehr gut dazu. Ja, wie gesagt, ich möchte nächste Woche, trotzdem, es 2 Tage vor Weihnachten ist, noch weitermachen. Dankeschön.